Eine neue Folge Gasgeflüster und trotz der kälter werdenden Temperaturen voller Anreize für unser liebstes Hobby. Zunächst einmal sprechen wir über eine sehr interessante Rechtsprechung, die dich als Fahrer eines Motorrads vielleicht in Gefahr bringen könnte, zumindest wenn du ab und zu mal jemanden hinten drauf hast. Außerdem müssen wir nochmal kurz über ein kleines High bzw. Low der EICMA sprechen und dann haben wir eine riesengroße Liste der Inspiration für euch. Es geht um das Thema Bucketlist, was da noch alles drauf gehört und was vor allem Themen sind, die du garantiert nicht auf dem Schirm hast, verrät dir vor allem Michel in dieser Folge. Wir haben einiges an Plänen für das nächste Jahr, also unbedingt reinhören. Viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ring-ding-ding-ding-ding. Und so sind wir hier am Biker-Stammtisch, das Bildungsbürgertum, verkörpert durch mich und Michel. Hallo Michel, wie geht's dir?
Sehr gut, ich denke dir auch. Ich hörte ja gerade, dass du dir für die Aufnahme extra noch deine kuscheligen Weihnachtssocken angezogen hast. Oder waren es jetzt nur Kuschelsocken und die hast du die Weihnachtssocken wieder zurückgelegt? Ja. Nur die Kuschelsocken. Aber dafür sitzt er obenrum frisch im wunderschönen Gasgeflüster-T-Shirt. Bringt mich doch direkt wieder auf den Verweis. Schaut mal bei uns im Shop vorbei. Link findet ihr in den Shownotes. Da gibt es, wow, das ist wirklich der perfekte Einstieg. Denn jetzt am 15. November, das heißt zwei Tage nach der Aufnahme und bevor ihr quasi diese Folge hört, ging in unserem Shop unsere Aktion los. Das ist mit dieser Zeit, also die Zeit rast, also zumindest Jan für dich, du bist ja unterwegs, wieder an einem anderen Ort. Bei mir schleicht sie quasi dahin, ich bin ja immer noch massiv körperlich eingeschränkt, der Depression nahe und nur zu Hause, deswegen bin ich, wenn es um zeitliche Skalen geht, so ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, welcher Tag ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Sonne gesehen habe. Nein, das stimmt nicht, aber so langsam schlägt es mir auf Gemüt, aufs Gemüt.
Dann hoffe ich doch, dass wir in der nächsten Stunde ein paar gute Laune-Impulse bringen. Es geht zumindest um das schönste Hobby der Welt. Und meine
also richtig, richtig gut, weil das... Ja, das ist nämlich die Basis für diese Sendung, weil ich ja so viel Zeit habe, nachzudenken über verschiedene Dinge, natürlich auch über unseren Podcast und unser liebstes Hobby, habe ich hier für unsere Folge so ein bisschen was vorbereitet und mir so ein paar Gedanken gemacht. Möchte dazu dann auch deine erfahren, bevor wir dann einsteigen. Aber bevor wir hier mit dem Hauptthemenkomplex starten, hast du schon gesagt, du hast das ein oder andere Thema, vielleicht sogar drei oder vier, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich bin sehr gespannt, was du in deinem Schaftelhuber-Modus nebenbei noch an Motorrad-Impressionen mitgenommen hast, die du jetzt hier teilen willst. Also schieß doch mal los. Erzähl doch vielleicht erstmal zuallererst, wo du gerade sitzt, weil das ist ja allein schon mal besonders. Diejenigen, die auf Instagram folgen, haben das ja schon gesehen, wo du dich wieder rumtreibst.
Befinde mich gerade in Hamburg in der Wohnung eines Freundes von mir, werde hier ein paar Tage verweilen, auch arbeiten, aber auch La Vida Loca leben und das war eine wilde Nummer. Bin gestern mit dem Nachtzug von München hier angekommen, morgens um 8 und musste dann den Wohnungsschlüssel abholen, weil meine Freunde und Freundinnen, die hier wohnen, natürlich ein geregeltes Arbeitsleben in dem Sinne hatten und die Freundin, bei der ich hier jetzt auch übernachte, die arbeitet in der Ratsherrenbrauerei. Lokale Bier.
Traumjob.
Ey, Wahnsinn. Und vor allem, wer schon mal in Norddeutschland war, also in Hamburg gibt es eigentlich überall drumherum, weiß ich gar nicht so genau, das Ratsherren auch ein überragendes Bier. Sollte es mal probieren. Auf jeden Fall war ich dann um kurz vor 9 an der besagten Brauerei und habe einfach morgens um 9 noch eine Brauereiführung bekommen, inklusive Angebot, noch ein Bierchen zu trinken. Da habe ich dann gedacht, so, nee, ich muss noch ein bisschen was arbeiten, das ist nett, können wir jetzt aber nicht machen. So sitze ich auf jeden Fall hier und meine kurze Anspielung zum Intro mit dem Bildungsbürgertum, der hast du natürlich einfach gekonnt wegignoriert. Letzte Woche war ich in einem Konzert mit einem Star-Dirigenten, kann man sagen. Also so richtig spießig abgedreht jetzt. Und warum will ich das nur erwähnen? Weil wir hier natürlich jetzt zu Beginn ja immer unser eigenes Intro ein bisschen hören. Und ich finde das so geil mit den Bläsern. Und neben dem Traum, basierend auf der letzten Folge, wo wir ja über Gasgeflüster History gesprochen haben und wieder die Episode drin hatten, neben dem Traum daraus resultierend, einen eigenen Wikipedia-Eintrag irgendwann mal für diesen Podcast zu haben, wäre es natürlich irgendwann nochmal ein Traum, unser Intro irgendwie live gespielt zu hören und mich als Dirigenten davor, der nichts kann, außer Nase bohren, aber das dann zumindest fachmännisch da vorne machen, vor ein paar Musikern, das wäre richtig geil. Aber
Also ich fühle jetzt schon die Community, die sich im Hintergrund formiert und denkt, hey, Moment mal, wir haben ja bald diese krasse Sauerland-Ausfahrt und wenn die Leute dann ihre Blockflöte und die Klarinette und die Tuba auspacken, was sie als Kinder mal gelernt haben und uns dann ein kleines Ständchen spielen, das wäre natürlich total wild. Der Gasgeflüster Intro-Song gespielt von der Gasgeflüster-Community auf den Schulinstrumenten. Wenn das nicht eine wilde Geschichte wäre, ich würde es auf jeden Fall mega feiern. Wird auf jeden Fall viraler Hit, da bin ich mir jetzt schon sicher.
Ja, das wäre natürlich schön. Aber reden wir jetzt wirklich über das eingemachte Mikrofon, sag ich. Boah, habt ihr Michel gerade geschrieben, man muss die Fratzen näher ans Mikrofon halten und schon ist mein Multitasking-Skill überfordert. Reden wir über das schönste Hobby, Motorradfahren. Und ich habe tatsächlich so ein 3 Themen mit dabei. Und überraschenderweise nicht einfach nur vom Motorrad Online, sondern auf den Fachportalen dieser Welt, unter anderem Euronews. Und ich möchte da nur einen Gedanken teilen, den ich da gesehen habe. Im Iran, ein wirklich, ich nenne es mal, schwieriges Land, sagen wir es mal so, ist es ja mit der Freiheit nicht immer so ganz gut bestellt. Und da kam ich jetzt auf verschiedenen Quellen über ein Video gestolpert, eine Form der Revolution. Und das möchte ich mal mitbringen, weil wir reden immer von Motorrad als das Element der Freiheit. Haben wir jetzt auch wieder erlebt, als wir nach Bosnien gefahren sind. Du fährst da raus, du fühlst dich so frei, du kannst irgendwie machen, was du willst. Du bist so eins mit deiner Umwelt. Und der Inbegriff von Freiheit wird das nämlich jetzt auch im Iran, wo nämlich nach Medienberichten zunehmend Frauen gegen das System rebellieren auf den Motorrädern. Denn eigentlich ist es Frauen verboten, einen Motorradführerschein zu machen, zu besitzen und mit dem Motorrad durch den Verkehr zu fahren. Ich weiß gar nicht, wie das im Automobilsegment ist. Da haben wir ja so ein paar Nachholbedarfe, gerade auch im Mittleren Osten, Saudi-Arabien oder was auch immer das war, wo Frauen bis vor kurzem kein Auto fahren durften. Aber im Iran ist das jetzt wohl offensichtlich das Ding, dass weibliche Geschäftsbesitzerinnen, so wurden sie zumindest dort auch noch genannt, Unternehmerinnen, revolutionieren oder rebellieren, indem sie mit dem Motorrad zu ihrer Arbeitsstätte fahren. Fand ich mal einen ganz erwähnenswerten Fakt oder ganz erwähnenswerte Nachricht, weil wir reden über die Freiheit des Motorradfahrens. Dort wird sie gelebt und tatsächlich auch als Kraftakt gegen das System genommen. Fand ich ganz cool. Nicht so cool oder weiß ich gar nicht, wie ich das finde. Das ist die Frage irgendwie auch an dich. Ist eine Rechtsprechung, die es gegeben hat. Warte,
jetzt. Also Jan galoppiert hier wieder so durch seine Themenkomplexe, fragt überhaupt gar nicht, was ich dazu denke.
Doch, wie
ich
was das denkst so alte, du denn dazu?
Ja. Jetzt, nachdem wir es angekündigt haben, so, ne? Einfach schon drüber geritten. Und da muss man aber tatsächlich hinterher schießen, dass das ja im arabischen Raum das Zweirad ein Revolutionselement schon seit sehr, sehr langer Zeit ist. Ich weiß nicht, ob es auch im Iran war oder in Saudi-Arabien, wo Frauen ja auch kein Fahrrad fahren dürfen. Und es da schon so eine Revolutionsbewegung in Anführungsstrichen gegeben hat. Ich glaube, da gibt es sogar eine Geschichte, die verfilmt wurde. Bin ich mir nicht mal ganz sicher. Ich recherchiere das aber nochmal und packe die Info dazu dann auf jeden Fall hier noch mit in die Beschreibung rein, in unsere Shownotes, dass da sogar das Leben von einer, so habe ich das irgendwie mal dunkel in Erinnerung, dokumentiert wurde, die eben diese Fahrradrevolution angestoßen hat. Also, das Zweirad auf jeden Fall immer ein progressives Element, kann man glaube ich sagen, und diese Geschichte im Iran muss ich mir da auf jeden Fall mal anschauen. Vor allem bin ich natürlich super interessiert, was die da für Mopeds fahren, wie die da unterwegs sind. Denn man sieht ja so ein bisschen beim Blick in andere Länder, dass wir hier in Deutschland sehr, sehr im Premium-Segment unterwegs sind. Ist ja in Anführungsstrichen nichts Neues. Und wenn man sich halt anschaut, wie zum Beispiel in Brasilien, ne, diese ganzen verrückten Jungs da durch die Favelas fahren, in Flipflops mit irgendwelchen Mini-125er Honda-Mopeds oder was auch immer sie da fahren und quasi nur auf einem Rad, zu zweit Kaffee trinkend, ohne Lenker am Hinter und irgendwie diese Kuchen nebenbei essen. Also es ist ja wirklich absurd, was die in der Lage sind, mit Motorrädern anzustellen, wohingegen wir Nasenbohrer mit unserer voll-equipped ABS, Kurven, Elektronik, dies, das, Mopeds, da quasi komplett angezogen, eingekleidet und trotzdem so wie ich, ne, mega Stiefel und trotzdem den Hals, also nicht den Hals, zum Glück nicht den Hals gebrochen, aber den Knöchel gebrochen. Also wild, was da so in der Motorradwelt passiert und umso spannender eben, dass es da sogar manchmal ein politisches Element ist. Also so, super spannende Geschichte. Ich habe tatsächlich auch noch eine in dem Zusammenhang, nicht in dem wirklichen Zusammenhang, aber quasi was so diese Fahrtechnik angeht. Aber erst zu dir. Also du hattest ja noch einen weiteren Punkt, den du jetzt gerade zum Besten geben wolltest. Go for it.
Spannende Rechtsprechung und vor allem relevant für alle Leute, die ab und zu mal jemanden hinten drauf sitzen haben, also Sozius Sozia. Denn es gab eine wie soll man sagen, ein Disput zwischen dem Oberlandesgericht, zwischen dem Landgericht Osnabrück und dem Oberlandesgericht Oldenburg. Es ging um eine Haftungsfrage. Prozedere oder Ausgangssituation war die, zwei Personen sind mit dem Motorrad im April 2023, also schon eine Weile her, aber die Rechtsprechung kam eben halt jetzt erst, auf der Landstraße unterwegs. Landstraße wohlgemerkt. Es ging wohl in eine Linkskurve und der Motorradfahrer hat auf geschätzte 130 bis 140 Stundenkilometer beschleunigt, als ein Fasan vom Straßenrand über die Landstraße flog. Und der Vogel prallte dann gegen den Helm des Mitfahrers. Der Mann, der keine Schutzkleidung trug, abgesehen von dem Helm offensichtlich, stürzte in der Folge auf die Straße, ist dann da wild rumgerutscht und zog sich schwerste Schürfwunden am ganzen Körper sowie Schnittverletzungen und Frakturen an Kopf und Hals zu. Erst nach mehreren Operationen konnte der Kläger etwa 5 Monate später wieder arbeiten. Und jetzt sind wir halt in Deutschland. Jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, ohne Schutzkleidung hinten auf dem Moped sitzen bei irgendwie 130, 140 km/h, nicht so geil. Jetzt ist natürlich auch irgendwie bitter, du fährst einfach die Landstraße lang. Krass finde ich erstmal, dass in der Rechtsprechung dieses Thema überhaupt nicht behandelt wird, dass der also 30 bis 40 Stundenkilometer zu schnell war, nach Schätzungen. Aber nichtsdestotrotz hat jetzt so eine ganz leichte Kurve, also nicht augenscheinlich massiv gefährlich. Man könnte jetzt sagen, Mist, einfach Base Pech gehabt, dass der Vogel da halt einfach dann in dem Moment rüberfliegt. Nein, wir machen es lieber so. Der Sozius verklagt den Fahrer beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherung und fordert, ich glaube, 17.000 Euro Schmerzensgeld. Die Haftpflichtversicherung des Fahrers sagt natürlich, nee, das machen wir aber nicht. Es ist ja wohl dein Problem. Kommt auch mit sowas wie höherer Gewalt und so weiter. Und das Landgericht Osnabrück hat der Haftpflichtversicherung Recht gegeben und gesagt so, hier wird nichts gezahlt, Pech, es ist höhere Gewalt, dass der Vogel darüber fliegt. Das Oberlandesgericht Oldenburg hat jetzt aber gesagt, du zahlst doch selbst und das Motorrad sei zwar selbst nicht in den Unfall involviert gewesen.
Involviert, ja.
Aber es geht um die ausgehende Gefahr von dem Motorrad irgendwie in dem Betriebsthema und jetzt hatte er vor dem Landgericht Osnabrück 25.000 Euro gefordert. Ich glaube, 17.000 sind da auf jeden Fall rausgegangen. Auf jeden Fall muss die Haftpflichtversicherung des Motorradfahrers haften. Und das finde ich schon eine ganz schön krasse Ansage eigentlich. Weil ich meine, wie blöd kann es laufen, oder? Also da, ich wäre dieser Rechtsprechung völlig hinterhergegangen, so mit höherer Gewalt. Ich muss auch sagen, als Verunfallter wäre ich wahrscheinlich nie auf den Gedanken gekommen, überhaupt eine Klage einzureichen. Weil ich sagen würde, ja, scheiße, blöd gelaufen so. Also dafür kann ja eigentlich niemand was, so, ne? Der Fasan ist übrigens auch tot, möchte ich an der Stelle mal sagen. So, wo ist der Nabu? Genau. Wo ist der Aufschrei? Aber ist der wirklich krass? Und ich denke mir halt vor allem, was sind das für Leute da drauf? Also so, keine Ahnung, was ist da irgendwie auch für ein Vertrauensverhältnis? Stell dir mal vor, wir würden zu zweit auf dem Motorrad sitzen. So, und also, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, hinten drauf, 130, 140 auf der Landstraße sind mir zu schnell, also es wird ja da nicht erstmalig gemacht haben, dann würde ich ja zu dir sagen, Michel, fahr mal ein bisschen langsamer, taugt mir nicht so. Aber ich nehme jetzt mal an, es war ja irgendwie auch für den cool. Und jetzt haut mich da so ein Vogel runter. Ich weiß nicht, ob ich auf den Gedanken kam, dich beziehungsweise deine Haftpflichtversicherung vor Gericht zu ziehen. Finde ich wild. Was denkst du dazu?
Ich finde das, ne, das ist ja auch so ein bisschen eine Vertrauensfrage, ne? Oder beziehungsweise nicht Vertrauens, sondern Verantwortungsfrage, ne? Also, wem schiebst du jetzt die Schuld zu? Ne? Bin ich als derjenige, der das Motorrad lenkt, in der Verantwortung, dir vorzuschreiben, Sicherheitskleidung zu tragen? Oder bin ich derjenige, der sich da hinten draufsetzt und sagt, ey, ist mir doch egal, wir fahren jetzt halt Motorrad, ne? Und keine Schutzkleidung anhat, weil das ist ja in Anführungsstrichen der, ich sag mal, mitentscheidende Punkt, ne? Die Verletzung, die er sich zugezogen hat, also alles, was jetzt mal, sagen, im Hals- und Kopfbereich ist natürlich schwierig, weil das durch Schutzkleidung in Anführungsstrichen nur schwer abzudecken ist, ne? Aber gerade so diese schwersten Schürfverletzungen, ne? Kannst du ja relativ simpel, in Anführungsstrichen, durch die adäquate Kleidung massivst reduzieren, wenn nicht sogar komplett vermeiden. Ne? Aber jetzt ist die Frage eben, wo liegt die Verantwortung? Liegt die Verantwortung beim Fahrenden, der sagen muss, nee, mein Freund, ohne Schutzkleidung steigst du hier mir nicht auf? Oder liegt die bei demjenigen, der hinten drauf sitzt? Ne? Also das ist ja so ein bisschen die Frage, die damit einhergeht. Und finde ich irgendwie eigenartig, dass das in dem Rahmen da auch gar nicht diskutiert wird und dann quasi automatisch die Haftpflicht des Fahrzeuginhabers da in die Verantwortung genommen wird. Also finde ich irgendwie von der Auslegung schwierig, muss ich sagen. Und was man dazu auch sagen muss, es ist natürlich die Frage, ein 130, 140 sind natürlich ein krasses Tempo. Und der Typ hat das Ding jetzt vor den Kopf bekommen. Ich habe jetzt parallel dazu mal geguckt, was wiegt denn ein Fasan? Ne? Fasan wiegt männlich so bis zu 1,2 Kilo, weiblichen, also um ein Kilo, sag mal so. Ne? Das ist natürlich ein mächtiges Gewicht, wenn du das gegen den Oberkörper oder gegen die Birne bekommst. Ne? Aber das ist ja auch so stelle ich es mir zumindest vor, ne? Der hat ja quasi das Federkleid, das ist ja nicht so ein, als wenn du irgendwie eine Stahlkugel oder einen Stein vom Kopf bekommst, ne? Und ich vermute jetzt mal, wenn du dich richtig auf dem Motorrad festhältst, ne, wickelst dich da nicht unbedingt runter. Vielleicht auch so ein Punkt, der damit so reinspielt, ne? Also bist du jetzt geil, also ne, wie war die Situation? Das erste Mal auf dem Moped gewesen, der Typ fährt 130 und der andere hinten drauf eine oder vielleicht sogar Beine, Hände in der Luft, geil, voll schnell. So wie das ja, wie das manchmal so ist, ne? Also ich erinnere mich an eine Situation in meinem Teenager-Alter. Grüße gehen raus an Mario, der damals bei mir auf dem Moped hinten drauf saß, ne? Wie so als junge Wilde im Dorf unterwegs gewesen und Mario saß hinten drauf bei den 125ern, ich habe ja damals die Aprilia gehabt, ne? War das halt so, wenn du da so ein bisschen Forschgas gegeben hast, da ging das Ding ja schon aufs Hinterrad, wenn jemand hinten drauf saß, ne? Und so war das halt in dieser Situation halt auch, ne? Ich fahr los, ne? Kupplung ein bisschen flott kommen lassen, das Moped geht aufs Hinterrad, wir fahren halt so ein Stückchen Wheelie, Mario dreht völlig durch, ne? Feiert's voll und es war aber überhaupt gar nicht beabsichtigt von mir, ne? Es war jetzt in dem Moment nicht so, dass ich die Sache massivst unter Kontrolle gehabt hätte, ne? Also der Fuß schwebte nicht über der Fußbremse, ne? Und so stelle ich mir das halt einfach auch vor, ne? Also der Typ hinten drauf, total geil, beide Hände und zum Himmel und dies, das, ne? Und dann kriegt er halt den Fasan gegen den Kopf und wir wissen ja, wie das ist, ne? Wenn du halt dich auf dem Motorrad nicht richtig positionierst und festhältst, ne? Dann machst du halt ganz schnell die Flatter, auch ohne, dass irgendein Flügeltier dir gegen den Schädel klatscht. Und auch wieder so ein Ding, was aber dann wiederum in der Verantwortung desjenigen ist, ne? Der hinten drauf sitzt, ne? Oder derjenige, passiert ja bei Frauen genauso, dann kann da ja genauso passieren. Also, was war das Oberlandesgericht Oldenburg? Weiß ich nicht, Digga, ob ich jetzt da so mitgehe mit dieser Entscheidung. Ne? Also es ist irgendwie.
Aber auch von der ganzen Genese, wie du halt schon sagst, ne? Ich denke mir auch so, erstmal das Tempo wäre halt sozusagen Fragezeichen für mich. Aber dann, wenn du halt so da drauf sitzt und ein Vogel, ey, so, keine Ahnung, das ist für mich schon so ein krasses Allmann-Game. So, also, keine Ahnung, ich verbrenne mich am Kaffee und verklag den Kaffeemaschinenhersteller, dass der Kaffee zu heiß ist. So, ein bisschen nach dem Motto. Nichtsdestotrotz.
Ja, das ist ein krasses US-Game, ist das so, ne?
Ja, genau. Geht eigentlich voll da so rüber.
Das kennt man, kennen wir von uns gar nicht so.
So, ja. Der letzte Punkt, den ich habe, und dann ist die Bühne komplett deine, ist, wir müssen nochmal einen kurzen Schwenk auf die EICMA machen. Die liegt jetzt hinter uns.
Da will ich auch hin. Da will ich nämlich auch hin. Da habe ich nämlich auch noch einen Produktpunkt. Das hatte ich nämlich. Ich
weiß nicht, ich hoffe, es ist gar nicht so. Bei mir ist es gar nicht das Produkt, sondern die Szene als solches. Also grundsätzlich habe ich jetzt auch nochmal geschaut, was natürlich bitter ist. Die Szene ist gerade ganz schön am Schwimmen.
Stopp. Ganz kurz. Wird es jetzt ein Rant oder, also ich habe so das Gefühl, das geht so ein bisschen in die negative Richtung, ne? Also dass du da irgendwie so ein bisschen was loswerden willst und ich würde sagen, wenn ich jetzt meinen positiven Punkt bringen will, weißt du, also ich war ja so ein bisschen auch enttäuscht von der EICMA, hatte ich ja beim letzten Mal schon angedeutet, so Innovation fehlt, die Stars, keine Ahnung, fand ich jetzt irgendwie nicht so geil und habe jetzt aber quasi so ein bisschen ein positives Produkt in Anführungsstrichen
mitbekommen. Dann bring das danach.
Dann bringe ich es jetzt doch danach. Okay, dann dein negativer Einstieg und dann geht es absolut nur noch um positive Emotionen. Also ich bin sehr gespannt auf die kommenden Inhalte.
Also grundsätzlich muss man sich mal bewusst machen und das finde ich echt drastisch, wenn du auf die Motorradszene schaust, da sind ja Umsatzrückgänge, das kracht. Also die Anzahl an Neuzulassungen nimmt ab und so weiter. Alle sind da ein bisschen am Struggeln, traurig. Und was mich aber wirklich irgendwie belastet hat, was ich irgendwie so denke, was geht da irgendwie? Gefühlt hatte sich ja die EICMA auch verändert in den letzten Jahren. Es gab dann auch mal die Situation, dass, glaube ich, BMW-Motorrad gar nicht mehr vor Ort war oder irgendwie das nur so virtuell gemacht hat. Ich weiß gar nicht so genau, ja. Es hat sich aber irgendwie auch viel verändert vom Charakter her. Und dieses Jahr hatte ich so das Gefühl, back to the roots, aber so wirklich im kompletten Sysmann-Game so. Auf jeden Fall war unser Instagram-Kanal geflutet mit Inhalten von der EICMA, wie das halt immer so ist, so funktioniert auch der Algorithmus so, der Content kommt so und so weiter. Aber es ging halt mitnichten um irgendwie Motorräder, offensichtlich, weil sie auch keine wirklichen Neuheiten hatten, sondern es glich eher einem, wie soll man sagen, vor 10 Jahren ab 0 Uhr DSF-Kanal, wo dann irgendwelche sexy Sportclips liefen oder sonst was. Das war das, was ich von der EICMA mitgenommen habe. Die Hersteller haben sich übertrumpft mit irgendwie maximal leicht bekleideten, vollbusigen Frauen, die auf die Mopeds gesetzt wurden. Und so hast du den Content gesehen, der dann im Vorfeld immer die hatte. Man wusste überhaupt nicht, um welches Motorrad geht, war auch egal, weil, keine Ahnung, war eh nicht so richtig in Szene. Und wenn es mal den Kamerafreiraum im Hintergrund gab, hast du halt irgendwelche geifernden Typen gesehen, die so da so drauf geglotzt haben, ja. Und ich denke mir, okay, wie ideenlos kannst du irgendwie sein? So, also du hast keine innovativen, geilen Produkte, wo du sagst, boah, krass, das muss ich mir jetzt unbedingt anschauen. Also einfach so das Marketing 101, so die Basic-Klassen bespielt, ja. Lass uns einfach unsere Mopeds dahinstellen. Damit holst du aber niemanden hinterm Herd hervor, weil wir haben irgendwie nichts Geiles Neues. Hocken wir halt einfach leicht bekleidete Frauen drauf. Fand ich richtig krass. Influencer-Größe Dr. Padma, irgendwie auch so Ducati-Fan und so weiter, war auch vor Ort, macht auch mal sehr coole Bilder und Videos grundsätzlich, finde ich, das ist schon immer sehr, sehr hochwertig. War da aber auch und hat so eine Slideshow mal gemacht und hat auch gesagt, so, er hat mal männliche Hostessen gesucht und so. Schaut mal, ob er die findet. Und dann waren da halt irgendwie, du musstest 20 Mal nach links swipen, bis er dann irgendwo bei einem Hersteller auch mal einen Dude da drauf gefunden hat. Geil finde ich dann auch wieder die Kommentarspalte, die ganzen Pimmeltypen dann immer so, ja, es gehört einfach zusammen und so. Und ich denke mir so einfach, ja, ey, will mich darüber gar nicht so aufregen. Ich denke mir bloß einfach, wenn du gerade auch bei abnehmender Stückzahl irgendwie auch mal neue Kundensegmente eröffnen willst und vielleicht auch mal, keine Ahnung, deine Tochter dazu kriegen möchtest, Motorrad zu fahren, so, weiß ich nicht, ob das der geilste, innovativste Ansatz ist. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ist jetzt kein in dem Sinne Rant. Ich finde es einfach nur langweilig. Ich finde es so richtig lame. Ich bin ja auch Marketing-Dude. Ich denke mir, wenn deine Marketingagentur keine andere Idee hat, als zu sagen, ja, im Endeffekt hocken wir da einfach irgendwelche gut aussehende hübsche Frauen drauf. Keine Ahnung, finde ich ziemlich lame.
Boah, ja, wildes Thema. Auch so ein bisschen, also ich sag mal, optisch ist das natürlich so eine Sache wie die Frauen und Mädels und Frauen, je nachdem, wie man das jetzt, also welche, wie man es jetzt einordnen will, welche Altersklasse sich das jetzt in Anführungsstrichen bewegt, wie die da in Anführungsstrichen präsentiert sind, so, ne? Also ist jetzt grundsätzlich kein Problem damit, wenn ich jetzt in einem Umfeld, das so 95% aus Männern besteht, ob das jetzt, ob sich das jetzt gut ist, ne? Und ob sich das jetzt verändern muss, ob du es über die Hostessen hinbekommst, ne? Viele weibliche Hostessen hast, so habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem damit. Also vor allen Dingen, was macht eine Hostesse oder eine Hostess, ne? Das ist ja egal, wo du bist, auf welcher Messe. Meistens ist es ja so, dass sie jetzt nicht so wirklich viel Ahnung haben, egal ob Männlein oder Weiblein, von den Produkten, die da sind, so, ne? Die sind in Anführungsstrichen mit dafür da, durchzuchanneln und vielleicht irgendwie die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu bringen, so, ne? Also von denen erwarte ich jetzt ja nicht unbedingt, also aufgrund der Erfahrung, die es gibt, ne? Nicht aufgrund ihrer Ausbildung oder was auch immer, ne? Dass da jetzt so viel Inhalt kommt und von daher finde ich das jetzt nicht so ein Riesending. Es sei denn, ne, es wird halt wirklich so gemacht, und ich habe die Bilder jetzt nicht gesehen, ne, dass du halt wirklich vorrangig nur mit den optischen Reizen sozusagen spielst, ne? Also so wie
ja, das war halt der Punkt. Aber am Endeffekt
früher im Sport war.
Wir müssen Diskussionen jetzt nicht größer aufmachen. Es ist mir einfach nur so aufgefallen und ich, wer mich kennt, weiß, ich habe diesen Marketing-Hintergrund. Und genauso, also das fuckt mich halt ab.
Aber darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, ne? So diese Hostess, ne? Das ist ja quasi in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal ganz lapidar, nur noch the cherry on the cake, ne? Oder das Icing, wie man im Englischen so sagt, ne? Die spielt ja überhaupt gar keine Rolle, ne? Das Problem fängt ja viel früher an. Die Hostessen machen für mich nicht, das ist nicht das Problem, so, ne? Wenn die Show und alles drumherum geil ist, ne? Und du Innovation hast und du keine vielleichte Ahnung, ein innovatives Standkonzept, ne? Das ist das Marketing. Die Hostess, ja, ne? Die brauchst du ja hinten raus, ne? Die sind, das ist nicht Marketing, so, ne? Also es sei denn, also ich sag jetzt mal, wir gehen das mal ganz weit zurück in der Welt, ne? Was ein Marketing-Coup war, wo früher die Hostessen mehr oder minder mit irgendwelchen Airbrush Klamotten unterwegs gewesen sind. Also quasi mehr oder minder komplett nackt und dann halt das Logo quasi auf den Körper gesprayt. So, ne? Da würde ich sagen, da ist dann vielleicht irgendwie noch so ein Dings drin. Du kannst natürlich sagen, okay, du ersetzt jetzt die Hostess, das wäre natürlich wieder mal ein witziges Ding. Gerade so, wenn man Kawasaki anschaut, die ja dieses Pferd, mehr oder minder, dieses Robo-Pferd entwickelt haben, mit dem du quasi durch die Prärie reiten kannst, ne? Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Wir haben schon drüber gesprochen sogar, ne? Hau mal die Info dazu auch mit hier in die Shownotes. Wenn die jetzt sagen, okay, wir haben halt Robo-Hostessen, ne? Also die sich halt mit den Produkten perfekt auskennen und du hast halt quasi irgendeinen Roboter-Machine-Ding, ne, was quasi da den Job übernimmt und dich halt super krass flasht, weil es halt einfach alles draus hat und die Technik komplett versteht und dir alles erklären kann und halt mega auf dich eingeht, so, ne. Also das wäre mal so ein Ding. Aber wie gesagt, ansonsten fängt das Problem, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ne, die Hostess ist meines Erachtens nicht das Problem, egal ob Männlein oder Weiblein, sondern Problem ist, dass halt quasi der Innovationsgedanke fehlt. Und jetzt nutze ich das natürlich direkt als Überleitung zu dem Thema, das ich nämlich von der EICMA mitbekommen habe, denn wir hatten ja groß über das Thema Cardo gesprochen, ne? Dass die quasi diesen ersten Helm vorgestellt haben mit integriertem Kommunikationssystem und dies, das und waren quasi automaktiven Bremslichtgedöns. Und ich meinte ja, es ist ja eigentlich ein bisschen schade, dass die nicht diesen Weg zu Ende gegangen sind und Augmented Reality mäßig ein Head-Up-Display mit eingebaut haben. Und siehe da, es gibt tatsächlich einen Hersteller, der genau das gemacht hat. Und da ist auch dieses Head-Up-Display quasi der große Aufhänger und alles drumherum quasi in Anführungsstrichen nur Beiwerk. Und zwar hat die Firma iLights, sehr schönes Wortspiel, wie ich in dem Zusammenhang auch finde, den neuen Shui GTR 3 mit einem Head-Up-Display-System versehen und setzt da auf Technik aus der Luftfahrt, also quasi, man kennt das ja, so diese Helm-Displays aus Kampfjets etc. Und dieser Helm ist jetzt quasi der erste, der in dieser integrierten Sonnenblende ein Head-Up-Display-System hat, wo du quasi deine Geschwindigkeit, deine Navigation, Radarwarnung etc. mit angezeigt bekommst. Fand ich das Ding für mich so in dieser Helmtechnologie, weil das ja eigentlich so der erwartbare nächste Schritt ist, ne? Und ich bin sehr glücklich, dass das in dem Rahmen passiert ist. Und wir hatten ja im Rahmen von dieser Cardo-Geschichte ja auch diesen Punkt, dass wir hier dieses Kommunikationssystem als Basis hatten. Und bei iLights ist es tatsächlich so, dass wir sagen, ja, wir haben das natürlich, Kommunikation ist natürlich mit drin, gehört auch dazu, unendliche Reichweite, Mesh-System, Bluetooth, On- und Offline, also da ist quasi alles mit dabei, was man sich so vorstellen kann und das Ganze eben auch in einem passenden Touring-tauglichen Helm, also eben diesem Shui GTR 3 verbaut. Bin ich jetzt wirklich mal neugierig, wäre mal eine interessante Geschichte, dieses System zu testen. Und die haben das eben nicht nur in diesem Helmrahmen gemacht, sondern auch tatsächlich das allererste Motorrad mit einem entsprechenden System ausgestattet. Und zwar die Morbidelli T1200VX. Das ist das erste Serienmotorrad, das eben auch so ein Head-Up-Display oder HUD-Technologie besitzt. Das wollte ich an dieser Stelle noch hinterher schicken. Kann man sich vielleicht mal angucken. Würde mich auch interessieren, was eben dieser Helm kostet. Ne? Wir hatten ja dieses Thema mit dem mit dem Cardo-Helm, ne, der ja quasi in der High-End-Variante irgendwie 1.300 € kostet, ne, wo wir dann so da preislich liegen werden, weil das ist ja schon, ich sag mal, für den Touring-Fahrer oder in diesem Touring-Segment ein anderer Preisbereich, ne, da bewegt man sich ja, also gerade wenn wir jetzt hier unsere, ich sag mal, Enduro-Helme anschauen, die wir da hatten, da bist du so zwischen 300 und 400 €. Wenn du im sportlichen Segment bist, geht das vielleicht, oder in dem komfortablen, dann geht das vielleicht auch nochmal so in bis 600, 700, ne? Aber da sind wir, legen wir ja quasi, wenn wir diesen Cardo als Grundlage nehmen, nochmal das Doppelte drauf, um halt quasi die High-End-Variante zu haben. Das finde ich natürlich schon ein anderes Preissegment und muss hier halt erstmal auch rausstellen, wie das in Anführungsstrichen funktioniert und ob das angenommen wird, so, ne? Also, grundsätzlich aber interessantes System und damit lass uns aber auch dieses EICMA-Thema abhaken. Ne?
Auf das möchte ich aber noch einmal kurz gehen, weil ich habe, du hast mir was geschickt, ich habe aber die Website von denen direkt gefunden, iLights, also i wie das Auge im Englischen, -lights.com. Was ich halt super spannend finde, dort gibt es das System als Nachrüstung, also ganz ohne den Helm, aktuell für 299 €, sonst kostet es angeblich 499, also die werben ja irgendwie mit Black Week. Was ich aber super krass finde, also hochtechnologisches Produkt, sieht irgendwie auch ganz gut aus. Aber die Website halt komplett auf Französisch und keine Möglichkeit, da die Sprache zu ändern. Da wären wir wieder bei diesem Thema Marketing. Jetzt willst du so ein Ding verkaufen, das ist auf jeden Fall für ganz Europa super relevant. Werben hier mit Bildern, die ganz offensichtlich auch in den Alpen, und das sind ja nicht nur die französischen. beworben
sind. Mein junger Freund. Warum? Ja. Also ich sehe die Seite sogar auf Deutsch und wenn du unten links in der Ecke schaust, gibt es eine Möglichkeit, die Sprachen zu ändern.
Richtig.
Also ich sehe alles.
Also das ist ganz toll, wie sie es gemacht haben.
Man also da, hat, da war Deutsch wieder der Marketing, der Marketing Jan, der ja quasi ständig darauf verweist, wie gut er und wie heimisch er im Marketing ist. Ne? Aber gleich auf der ersten Website, wo seine Skills gefragt werden, gleich mal hart abgelost. Ja, es ist einfach.
Man muss dazu sagen, ich sitze hier. Grüße auch nochmal an Flo, meinen Gastgeber und Clara. In einem Arbeitszimmer und ich habe hier einen Bildschirm. Junge, der ist größer als mein Kombi, Alter. Ich kann hier von unten links nach oben rechts meinen Kopf einmal um 90 Grad drehen, hey. Es ist Wahnsinn, da geht dann der kleine Button schon mal unter. Und das ist natürlich auch Marketing. Im Zweifel ist immer das Unternehmen schuld und auf gar keinen Fall ich. Aber damit haken wir das Thema Eikma ab. Auf jeden Fall spannendes Ding. Vielleicht kriegen wir sowas mal zum Testen. Wäre natürlich eine nette Sache, wenn wir nächstes Jahr unsere Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt-Tour damit, wie soll man sagen, beglücken können. Und vielleicht auch.
Genau, alle Fahrer, alle Teilnehmenden bekommen mal so einen Helm zum Testen, genau.
So nämlich.
Das wäre es.
Wenn ihr dann News wollt,
Aufruf geht raus in Schui.
Zum Newsletter, den Link auch dazu findet ihr in Shownotes. Michel, nächstes Thema: Eikma abgehakt.
Eikma abgehakt, genau. Wir hatten ja vorhin schon den Punkt, ne, hier mit nur zu Hause sitzen bei mir und stimmungstief und nahe der Depression und alles so ein bisschen trübsalblasend im Moment gerade. Und weil ich aber so viel zu Hause bin, hatte ich natürlich auch jede Menge Zeit, mir Gedanken zu den unterschiedlichsten Dingen zu machen. Und ein Hauptthema ist natürlich das Motorradfahren. Und ich habe dann auch so über unsere gemeinsame Tour nachgedacht, die wir gemacht haben nach Bosnien, die ja für mich mit diesem Knöchelbruch endete. Aber der Weg dahin und alles drumherum war ja wirklich ein absolutes Motorrad-Highlight. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Aussage eingefallen, die du dort in diesem Rahmen getätigt hast. Und wir haben da auch drüber gesprochen, als wir über unsere Fahrt im Podcast geredet haben und das so ein bisschen aufgezeichnet, denn du meintest im Rahmen unserer Fahrt Richtung Senj an der kroatischen Küste, ne, dass
das heißt
du
übrigens für nicht dich Senj, das heißt Sen.
Sen?
Ja, meine Freundin mit kroatischen Wurzeln, wie gesagt. Vielleicht habe ich es aber auch
also
falsch
gesagt, das heißt nicht Senj. Okay, also man spricht das J nicht. Okay, dann sind wir da nach Senj gefahren, also S-E-N-J. Und auf dem Weg darunter hast du mir ja quasi über das Kado-Kommunikationssystem da zum Besten gegeben, so, oh, das hast du dir schon immer gewünscht und ein Riesending, du wolltest immer mal mit dem Motorrad an einer Küstenstraße entlangfahren. Das haben wir da unten ja dann quasi so par excellence gemacht, also wirklich Sonnenschein des Todes, blaues Adriatisches Meer, ne, das Mittelmeer, Touris unterwegs, wir haben Wohnmobile gesehen, ganz, ganz viele andere Motorradfahrer, die offensichtlich auch dieses Thema bei sich auf der Bucketlist hatten und dort vor Ort dann halt auch am Kaffee gewesen und eigentlich sehr, sehr viele Motorradfahrer und du hast halt einfach gespürt, okay, das ist nicht nur für dich ein großes Ding gewesen, sondern für viele, die halt sagen, hey, einmal mit dem Motorrad ans Meer fahren. Und ich habe mir jetzt dann so überlegt, hey, Moment mal, dieses Thema einmal mit dem Motorrad ans Meer, also gar nicht mal diese ich will unbedingt die Küstenstraße fahren, sondern einmal mit dem Motorrad ans Meer fahren, hatte ich auch lange Zeit auf der Bucketlist und muss gestehen, wir haben das jetzt ja mit unserer Fahrt darunter ja auch so ein bisschen erfüllt, allerdings nur so halb, denn ich bin ja bei mir nicht zu Hause losgefahren, sondern ich bin ja die ersten 400 Kilometer mit dem Bus dann zu dir nach München und dann sind wir losgefahren, haben zwar dann das Meer erreicht, aber es ist eigentlich nicht dieses, okay, ich verlasse jetzt mein Haus, spüre Freiheit in mir, setze mich auf mein Motorrad und starte dann quasi eben zu diesem Ziel der Wahl in dem Moment an die Küste. Und weil ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich mir natürlich auch gefragt, eines der Punkte, die du auf deiner Liste hattest, war eben diese Küstenfahrt. Und möchte jetzt aber dich gern mal fragen an dieser Stelle, was wäre denn für dich noch so ein Riesending, was du gerne mal mit dem Motorrad machen möchtest. Und wie hat sich das vielleicht auch über die letzten Jahre verändert? Ne? Ich habe ja vorhin angedeutet, wir hatten diese Jugendausfahrt mit diesem Motorrad, ne? Mit der RS125, wo der Mario mir dann beim Wheelie beinahe hinten runtergefallen ist. So, wie ist denn das bei dir? Was hast du denn heute noch für dich so als großes Motorradziel auf deiner Motorrad-Bucketlist? Und wie hat sich das denn für dich so in den letzten Jahren verändert?
Also verändert eigentlich gar nicht so sehr. Ich hatte so ein paar Dinge, die ich abhaken konnte, ne? Und ich glaube, ich kann jetzt schon mit Fug und Recht behaupten, eigentlich so ziemlich alle Genres mal so ein bisschen abgedeckt zu haben. Zumindest die ich so drauf hatte. Ich wollte mal so das Thema Offroad angehen. Ich wollte das Thema Rennstrecke irgendwie angehen. Das sind so, wie soll man sagen, fahrdynamische Sachen. Ich habe jetzt beispielsweise auch nicht mehr auf der Bucketliste, ich muss jetzt unbedingt diese Art von Motorrad unbedingt mal gefahren sein in meinem Leben. Das habe ich so ein bisschen abgehakt. Aber was eigentlich, seit ich meinen Motorradführerschein habe, schon immer noch mal so als Traum auch ansteht, ist wirklich so eine längere und, wie soll man sagen, ehrwürdige Tour zu machen. Und da ist für mich die Panamerika ein Ding. Sowas vielleicht mal zu machen, also wirklich über einen längeren Zeitraum, über mehrere Länder sowas runterzufahren. Unsere Bosnien-Tour war ja so der erste Vorgeschmack, irgendwie 4 Tage, und es waren auch 4 Länder, oder was? Deutschland, 5. Österreich,
also wir, Slowenien, wir sind Deutschland, Kroatien, Österreich, Bosnien, Slowenien, 5. Italien, Italien haben wir doch. Also wir sind sogar... Ja, wir sind durchgefahren, ja. Wir sind ja quasi an der italienisch-slowenischen Grenze rüber, dann wieder.
Ach ja,
Also das war wirklich nur ein, ja genau, es war wirklich da nur so ein ganz, ganz kurzer Abstecher, aber wir waren dort.
Ja, also sowas wie die Panamerika, oder ich hatte auch mal jemanden erlebt, der hat das mit einem Geländewagen gemacht, der ist von Freising nach Kapstadt gefahren. Also irgendwie tatsächlich so eine Tour, wo du wirklich ein klares Ziel hast. Da geht es dann gar nicht so um die Rückfahrt. Also ich glaube, so Kapstadt finde ich ganz geil, wenn du dann im Zweifel ein Moped da in einen Container lädst und dann wird es zurück verschifft und gut ist, oder verkaufst einfach da und sagst tschö. Das ist seit jeher eigentlich ein Ziel von mir, das irgendwann nochmal zu machen, sich im Leben wirklich vielleicht so 3 Monate Zeit zu nehmen und dann eben auch die Zeit zu finden, da die Länder, wie soll man sagen, auch so zu bereisen und zu erleben. Ich meine, wir haben das ja schon immer so, man muss dazu sagen, Michel und ich sind beides Personen, die jetzt nicht viel Wert legen auf Altai-Tai und Luxus und sonst was. Und das war dieses Jahr so, das war auch letztes Jahr so, dass wir die Hotels irgendwie nach Praktikabilität ausgewählt haben und dann aber auch nicht davor zurückgeschreckt sind, wirklich in so sehr, wie soll man das sagen, nicht touristisch orientierte Hotels einzukehren. Das letzte Jahr waren wir wirklich für 20, 30 Euro irgendwo an so einem See, wo ich glaube noch nie jemand nicht slawisch sprechend eingekehrt ist. Und auch dieses Jahr waren wir dann irgendwo in so einer Stadtkneipe. Der Rauch der Zigaretten zog kostenfrei von dem Erdgeschoss bis in den 3. Stock mit uns rein ins Zimmer. Aber es war geil, weil du dann so ein bisschen die Leute erlebt hast, aber das war dann natürlich nur sehr, sehr punktuell. Also so Bucketliste, wirklich länger dann auch so ein Land zu bereisen, potenziell dann auch mal an einem Ort ein bisschen länger zu bleiben und vielleicht mit Personen ins Gespräch zu kommen. Das ist was, das hatte ich und habe ich unverändert für die Zukunft.
Okay, also das ist aber ja schon wirklich, also man muss sagen, ein großes Bucketlist-Ding. Ne? Also du brauchst natürlich die Zeit, ne? Wenn du sagst, du willst so eine große Reise machen. Egal, ob das jetzt, was ich, durch Südamerika ist, wo der Aufwand natürlich nochmal deutlich größer ist, ne, weil du das Motorrad irgendwie erst darüber bekommen musst. Das ist ja, wenn du nach Kapstadt fahren willst, ich sag mal ganz lapidar, fährst du einfach Richtung Süden und kommst dann halt irgendwo an. Ne? Also du kannst ja quasi Meerenge von Gibraltar, nimmst in Anführungsstrichen die Fähre und dann hast du ja nur, was sind das, 50 oder 60 Kilometer und dann bist du in Afrika und dann kannst du ja quasi alles wieder on the road, auf Achse sozusagen machen. Ne? Wenn du jetzt aber da nach Südamerika willst, hast du natürlich größeren Aufwand. Nichtsdestotrotz, ne, ist das ja zum einen mit finanziellem Aufwand auf eine gewisse Art und Weise verbunden, weil du das passende Motorrad dir dafür irgendwie erstmal besorgen musst. Ich gehe mal davon aus, mal abgesehen davon, dass deinem S1000R aufgrund ihrer Historie jetzt vielleicht nicht das verlässlichste Begleitfahrzeug für so eine Geschichte ist, würdest du vielleicht auch grundsätzlich von der Ausrichtung nicht nehmen. Das heißt, da müsste irgendwie was anderes her und musst natürlich auch die Reise irgendwie finanzieren. Also das ist ja schon ein Riesending. Du hast aber auch ja angesprochen, dass du das Thema Rennstrecke irgendwie angesprochen hast. Und ich wollte jetzt aber, bevor du jetzt auf dieses A kommst, vielleicht gehen wir da ja auch hin. Denn ich wollte dich fragen, wenn du so zurückblickend schaust, ne, was waren denn für dich so vielleicht auch unbeabsichtigt. Ich habe da nämlich einen Gedanken oder so ein Event im Hinterkopf, was da vielleicht so in diese Richtung geht. Was waren denn vielleicht für dich auch unbeabsichtigt Bucketlist-Events, ne? Also wo du so mehr oder minder ohne Vorbereitung hingeflogen oder hingefahren bist und dann dabei warst, vielleicht auch im Arbeitskontext, ne? Und dann festgestellt hast, boah, das ist ja eine richtig, richtig wilde Nummer. Das muss man eigentlich so im Motorradleben mal gesehen haben. Was hast du denn da so auf der Liste und wie hat sich das denn angefühlt?
Naja, das war ja das mein erstes Mal Rennstrecke. Tatsächlich so, dass ich mit BMW damals in Brünn war. Ich hatte die, wie heißt die denn, HP4 Race mit so ein bisschen betreut, marketingseitig. War aber eher so wie die Jungfrau zum Kinde. Eigentlich war ich für einen ganz anderen Bereich tätig. Und bin da zu so einem zweitägigen Rennstrecken-Event, wo so ein Presse-Event auch war, wo irgendwelche Presse-Fuzzis die HP4 Race fahren konnten. Für die Erinnerung, das war ein 80.000 Euro Motorrad von BMW limitiert. Hat sich einfach gar nicht verkauft.
Pressefuzzis sind so Leute wie ich, nur um das auch mal einzuordnen. Exakt. Ja, damit wir das haben, ja.
Und hatte irgendwie überhaupt keine Vorstellung, was da irgendwie passiert. Bin da hingefahren und dann sagte einer, ja, willst du auch mal fahren? So. Ich so, hä, what? Und die Rennstrecke so, okay, keine Ahnung. Helm hatte ich irgendwie mit dabei, ich weiß gar nicht warum, aber sonst Rest nicht. Ich dann so, ja, hab nix irgendwie. Ja, krieg was zusammen, dann kannst du fahren. Und dann bin ich da wie der letzte Mensch durchs Fahrerlager und hab Leute angezockt, damit ich irgendwie ein Kombi bekomme. Hab's einmal versucht, ich glaube in Größe 46 reinzugehen. Ich trage Größe 50, 52. Hat gar nicht funktioniert. Ich bin irgendwie reingekommen, aber konnte mich wirklich nicht einen Zentimeter bewegen. Haben wir dann sein lassen. Und dann nach vielem Hin und Her, Geklaube und so weiter, habe ich dann doch noch eine bekommen und bin dann wirklich so die angezogen. Und 5 Minuten später saß ich auf dem Bock. Das war schon wild. Das war so ein Ding. Nicht geplant. Und dann unverhofft diesen ersten Bucketlist-Punkt abgehakt und dann natürlich aber schon auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und vielleicht bringe ich doch die Überleitung zu dem einen Bucketlist-Punkt oder darf ich nicht?
Zu welchem einen? Also du, das the stage is yours. Ich frage jetzt gerade dich, weil ich habe natürlich, warum, das muss ich vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz anteasern, warum du das jetzt alles erzählst. Ich habe mir natürlich so ein paar Gedanken gemacht und für das kommende Jahr im Nachfeld so ein paar Bucketlist-Optionen zusammengesucht, große und kleine, um den Zuhörenden hier dann später vielleicht so ein bisschen Inspiration zu geben und vielleicht auch uns mal gucken. Also ich hatte ja auch im Vorfeld schon angedeutet, da ist eine Sache dabei, die vielleicht für uns beide und im Rahmen eines Community-Events eine spannende Geschichte ist. Aber vorher möchte ich eben noch von dir so ein bisschen wissen, wie sich das bei dir verhält. Denn ich habe ja tatsächlich auch noch was anderes im Hinterkopf. Vielleicht sprichst du das jetzt ja gerade an, was eigentlich so ein bisschen in diese Kategorie fällt.
Ja. Jetzt, wenn du mir so die Vorlage gibst, hatten wir in Bosnien das Vergnügen, auch einen ehemaligen Gast hier aus unserer Podcast-Folge mit dabei zu haben. Der war auch schon bei der Ausfahrt letztens Jahr dabei. Es geht um Martin, Fahrsicherheitsinstruktor, Motorrad-Enthusiast, das nur so kracht. Man hat das Gefühl, also der kümmert sich liebevoll um seine Tochter, Familie und so weiter. Macht seinen Job überragend. Ich weiß nicht, wie er das alles schafft und trotzdem sitzt er gefühlt 24/7 auf dem Moped. Und der hat ja so einen Bucketlist-Punkt aufgebracht, Michel. Und jetzt werde ich das natürlich ranbringen.
Nein, das darf, ja, das, dieses Thema heben wir uns doch auf, weil da ist ja quasi die Umsetzung, da hatten wir drüber gesprochen. Das machen wir jetzt hier so ein bisschen als Cliffhanger. das haben okay, wir noch, Moment, das haben dann wir noch nicht.
Ich bring's allgemein, irgendwann nochmal ein Motorradrennen zu fahren.
Das steht bei dir auf der Liste. Okay, also,
hat großes ich auf der Ding Liste, kam ist, jetzt neu drauf.
Genau, ist ein großes Ding. Bei mir ja tatsächlich schon abgehakt, weil sich das durch meine, ja, wie soll ich sagen? Also bei mir war eher so dieser Punkt, mal eine komplette Rennsaison zu fahren. Und das ist so ein, also ich habe wirklich viele Bucketlist-Geschichten mehr oder minder abgehakt, aber immer nur so 80% oder 90%. Also dieses Thema Rennfahren, das hat sich bei mir wirklich bei der zweiten Rennveranstaltung schon ergeben. Ich bin beim ersten Mal Rennstrecke, also erste Mal im Rahmen eines Renntrainings, war ich damals in Lédenan. Grüße gehen raus an Marc Bornhäuser, der das damals angestoßen hat. Das war 2011. Und habe mich da eigentlich auch relativ gut und wohl gefühlt. Und da gab es dann auch so diese typischen Fun-Rennen, die es da in dem Rahmen gibt. Ne? Habe ich dann aber gedacht, okay, Moped neu, alles gut gelaufen, eigentlich relativ zügig gefahren. Und habe da in Lédenan an dieser Sache nicht teilgenommen. Und ich weiß noch, wie ich dann in Lédenan da an der Boxenmauer stand und wirklich innerlich mit mir gerungen und gekämpft habe und eigentlich einerseits total enttäuscht, dass ich nicht an dieser Geschichte teilnehmen konnte, andererseits ein bisschen glücklich auch, okay, ich habe eh keine Kohle für das Hobby, ich habe mein Motorrad jetzt gerade irgendwie so aufgebaut und wenn ich jetzt irgendwas in diesem Kontext passiert so, dann bin ich halt einfach der Mops und dann kann ich irgendwie erstmal ewig kein Motorrad fahren. Also das waren so diese zwei Gefühlswelten, die da in mir waberten und wenige Wochen später, also es war Anfang, 2-3 Monate später war das tatsächlich. Anfang 2011 waren wir da in Lédenan im August war das, glaube ich, Ende Juni, Anfang August waren wir dann in Most und da bin ich dann quasi auch dieses Fahnenrennen mitgefahren. War auch total geil, richtig Adrenalin des Todes und wie das halt so ist, ne? Du hast ja dann quasi auch so direkt diesen Austausch, weil du ja nicht mit den Leuten gleichzeitig nur auf der Strecke bist, sondern ja quasi dich direkt dann auch battles, ne? Und dann jeder quasi so seinen kleinen 2- oder 3- oder 4-Kampf in Anführungsstrichen auch hat und dann jeder so sein kleines Rennen für sich fährt und die Leute dann untereinander sich natürlich auch intensiv austauschen können und du diese maximalen Emotionen mitnimmst, ne? Maximal positiv vor allen Dingen, wenn halt das für dich positiv outgeht und halt nichts passiert, ne? Und du vielleicht dann quasi auch diesen kleinen Zweikampf in Anführungsstrichen gewonnen hast, so, ne? Also, das ist so ein richtiges Ding und ich habe dann aber, das war wie gesagt 2011 bis 2020, nicht die Möglichkeit gehabt, obwohl das immer so im Hinterkopf war, zu sagen, okay, ich will mal eine Rennsaison fahren. Dann habe ich die Sache ja mit dem T-Cup in Anführungsstrichen angestoßen und dann kam ja Corona, sodass halt aus dieser Rennsaison, die ja eigentlich 6 Rennwochen hätten umfassen sollen und quasi dann auch immer 2 Rennen mit dabei, nicht so sich entwickelt hat, weil einfach die Hälfte der Veranstaltung ausgefallen ist. Ne? Das Jahr drauf, dass dann die ganze Geschichte nochmal versucht, da im Rahmen von den German Motor Masters, nochmal gleiche Geschichte. Also ich bin zwar einige Rennen gefahren, aber eigentlich so dieses komplette, okay, du machst es von vorne bis hinten einmal durch, das fehlt. Ne? Dann in Anführungsstrichen gleiche Geschichte. Ich war ja letztes Jahr beim Macau Grand Prix und ich war letztes Jahr auf der Isle of Man. Also auch so Riesendinge, die man, also wo man nicht gefahren sein muss, aber die ja viele in Anführungsstrichen auf der Liste haben. Ne? In Macau das Rennen wegen schlechtem Wetter ausgefallen. Auf der Isle of Man habe ich quasi nur das Super Twin Rennen mehr oder minder gesehen, was dann natürlich spektakulär war, weil in dem Rennen Michael Dunlop es geschafft hat, King of the Mountain zu werden, aber im Endeffekt habe ich nicht viel mitbekommen, ne? Weil halt die meisten Geschichten irgendwie ausgefallen sind. Also auch das und dann hatten wir ja vorhin diese Geschichte mit diesem Fahren ans Meer, wo du denkst, ah ja, du fährst halt zu Hause los und kommst dann halt irgendwo an und hast dann diese gesamte Strecke überbrückt. Ich erinnere mich so auch damals in meiner Anfangszeit, wo die Leute halt mehr oder minder bei uns in der badischen Ecke gesagt haben, ah ja, wir sind halt da quasi an die Mittelmeerküste in Frankreich gefahren, ne? Oder einfach mal mit dem Motorrad zum Kaffee fahren, Sonntagmorgen nach Paris. Solche Geschichten halt, ne? Und das aber von zu Hause halt in Anführungsstrichen nicht passiert ist. Also viele Dinge irgendwie gemacht, aber halt auch nicht so, ich sag mal, hundertprozentig. Also das ist ja auch, wie gesagt, dieses Bosnien-Element. Und jetzt hatte, also nicht wegen des gebrochenen Beins, sondern wegen dieser Fahrt ans Meer, ne? Also 400 Kilometer der Strecke habe ich halt einfach mit dem Auto überbrückt, ne? Das ist halt nicht ganz das Gleiche. So. Und jetzt habe ich ja schon über Paris in Anführungsstrichen gesprochen, ne? Also Mittelmeerküste. Was hättest du denn, oder hast du irgendwas für dich auf dem Zettel, von dem du sagst, das kann ich von meiner Haustür aus auch mal kurzfristig erreichen, wo du sagst, okay, das wäre irgendwas, was ich machen würde. Also ich sag jetzt mal ganz lapidar, so diese Nordcup-Geschichte, die schließen wir jetzt mal aus, ne? Weil das ist ja mehr oder minder auch so gleicher Weg. Irgendwie was bei dir im Nahfeld passiert.
Boah. Also so, das muss jetzt so ein bisschen definieren, ne? Ich meine, so das Ding mit mal eben an Gardasee fahren, habe ich ja schon durch. Das ist ja von München gut machbar. Also sitzt da schon ordentlich auf dem Buckel, aber ist ja easy. Oder
ja, es geht ja nicht um die Dinge, es geht ja nicht um die. Die Frage war ja, ne, also was gibt es irgendwas, was du auf dem Zettel hast, was du gerne noch machen möchtest? Also nicht, was hast du schon gemacht jetzt in dem Moment, sondern weil ne, nee, zwischen diesem
nicht. Ich so, dann, okay, also dann, weil so diese kurzfristigen Dinge, das ist denn eh irgendwie immer, also nee, hab ich nicht.
Okay. Also dann bringe ich vielleicht so ein bisschen Inspiration jetzt für dich mit und auch für diejenigen, die hier quasi zuhören. Ich habe mich nämlich so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt in den letzten Tagen und überlegt, was gibt es denn für vielleicht Veranstaltungen, für Aktivitäten, die du hier in diesem Rahmen machen kannst, wo man vielleicht mit dem Motorrad hinfährt. Das kann man machen. Oder einfach auch auf Achse ganz normal mit dem Auto hinfährt, aber so ein Motorrad-Event hat. Ne? Und ich hatte vorhin schon angedeutet, dass du auf einer Veranstaltung gewesen bist, die ja eine der größten im Motorradraum in Europa ist und die bei dir auch im Arbeitskontext passiert ist. Habe ich jetzt bei der IDM hast du das angesprochen. Und für viele vielleicht so ein Riesending, und du aber jetzt gar nicht hier mit dieser Frage verortest. Und zwar hast du, als wir bei der IDM waren, Carsten Wolf, dem Teamchef von Gerzing 250, erzählt, dass du bei den 24 von Le Mans 24 Stunden ja. von Le Mans vor Ort gewesen ja, bist. So, ja, ne? ja, ja. Und das ist ja auch so ein Riesending. Ne? Also
ja, krass, ja.
in jeglicher Hinsicht. Ne? Das Krasseste, was man quasi mehr oder minder auf dem Motorrad machen kann, 24 Stunden im Kreis fahren. Das Krasseste mit am stärksten und am meisten besuchte Event, wenn es um Zuschauerzahlen geht, ne? mit Ausnahmezustand auf dem Campingplatz, dies, das. Das ist ja schon für viele was, wo die sagen, boah, will ich unbedingt mal erlebt haben. Aber war für dich dann doch nicht so spektakulär oder zu weit weg von der Frage? Warum hast du es in dem Rahmen nicht eingeordnet?
Sensationell, aber ich war die ganze Zeit so, okay, wenn ich selbst Motorrad fahre, ne? Und das ist natürlich schon so ein Event. Man muss auch dazu sagen, auch wenn ich diesen Ausritt nach Berlin völlig, wie soll man sagen, verurteile, aber auch die BMW Motorrad Days, ein Event in Garmisch, das ich jedem nur ans Herzen legen kann, da mal hinzufahren. Klar fährst du mit dem Motorrad hin, aber ich hatte es in deiner Frage sozusagen gar nicht so verstanden. Aber die 24 Stunden von Le Mans, sensationell, Wahnsinn. Also das war auch ein Arbeitskontext sozusagen dahin. Da natürlich dann damals richtig Glück gehabt, weil nicht einfach nur das Rennen gesehen, sondern ich wurde da mit dem Helikopter noch über die Strecke rumgeflogen, war in der VIP-Lounge und keine Ahnung, es war völlig geisteskrank. So viel Glück kannst du im Leben eigentlich gar nicht haben. Das war schon sensationell. Ich hatte es bloß nicht verbunden mit so einem Thema Bucketliste, weil ich da jetzt nur auf die eigenen zwei Räder quasi fixiert war.
Also, genau. Also mit diesem Bucketlist-Thema meine ich, das geht ja noch ein bisschen weiter, meine ich aber tatsächlich Dinge, die man im Motorrad-Kontext macht, ne?
Also, ja, dann muss ich natürlich auch das, was du schon hattest, auch noch mit draufnehmen. Also so Isle of Man würde ich mir schon auch echt gerne mal anschauen.
Kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. Und wie gesagt, also eigentlich muss ich da auch nochmal hin, weil das war ja, also ich war ja auch nur 2 Tage dort, ne? Ich habe jetzt ja nicht das komplette Ding mitgenommen. Ich warte da mal in Douglas irgendwie zum Bier trinken und ich war direkt am Vorstart und ich habe quasi auch ein Rennen gesehen, ne? Aber das war ja so kurz, dann war ich ja auch dort vor Ort, um quasi Video zu produzieren. Das nimmt natürlich auch sehr viele Kapazitäten in Anspruch und habe eigentlich jetzt von dem Drumherum nicht so massiv, also von dem Rennen drumherum nicht so viel mitbekommen, weil halt nicht in dem Rahmen wirklich viel passiert ist. Aber dann nehmen wir doch das vielleicht einfach mal so als Einstieg in die Liste, die ich jetzt hier zusammengestellt habe. Also, da sind zum einen Geschichten drauf, die man selber fahraktiv macht, ne? Und es sind Sachen drauf, wo man einfach Veranstaltungen besucht. Und ganz oben auf der Liste, wir machen das so ein bisschen 2026 chronologisch, ne? Ganz oben auf der Liste steht eine Veranstaltung, die bereits Ende Januar stattfindet. Und hast du schon eine Idee, worum es sich da handeln könnte? Und es geht tatsächlich um ein fahraktives Event.
Also es geht nee, dann nicht gar nicht. Ich hätte jetzt nur Messen erstmal auf dem Schirm gehabt und dachte so, aber was soll denn im Januar irgendwie Geiles sein, wo du da irgendwie hin willst? Kein Plan, schieß los.
Okay, pass auf. Also ich teaser das mal an. Ich erzähle dir noch nicht, worum es geht. Ich lese jetzt nur was ganz kurz vor und du, vielleicht kommst du ja drauf, was es ist. Ja. Wegen der Schneesicherheit ist Thurmansbang im Bayerischen Wald nördlich von Passau als Ort für diese Veranstaltung gewählt. Und seit über 35 Jahren sind Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen hier willkommen und feiern ein friedliches Winterwochenende im Hexenkessel von Loh.
Da hatte ich doch letztes Jahr noch irgendwas angegeben. Da hatte ich doch irgendeine Presse. War das dieses Elefantentreffen oder irgendwie sonst was?
Genau.
Da hatte ich doch noch irgendeine Story erzählt, wo irgendjemand im Auspuff ganz wilde Sachen gemacht hat. Ich habe es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich rede so viel
davon. Genau. Wo es dann auch den Unfall auf dem Gelände gegeben hat. Das ist vom 29.01. bis 1.02.2026 findet wieder das Elefantentreffen statt. Gibt es, wie gesagt, seit 35 Jahren. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung, das ist wirklich so ein Spezialisten-Event. Ne? Also da findest du auch keine wirklich guten Videoinhalte. Die Leute, die Videos dazu gemacht haben, die hätten auch 1995 schon geschnitten werden können. Ja, aber also das ist wirklich sagen,
die kommen da mit einem Camcorder mit einer VHS-Kassette drin.
So ungefähr. Also das sind wirklich die ganz hartgesottenen und ich finde das halt einfach auch so witzig, ne? Wegen der Schneesicherheit, ne? Also man will unbedingt, ich habe immer gedacht, okay, das ist halt irgendwie das Elefanten, ich habe mich da nie da wirklich damit auseinandergesetzt. Das ist übrigens auch vom Verband der deutschen Motorradfahrer quasi ein Event auf die Beine gestellt, also vom BVDM. Mhm. Und da geht es eben einfach wirklich drum, so hart wie möglich diese Sache zu gestalten und auf Achse bei Schnee und Eis dahin zu fahren und dann dort eben fort auch zu campen. Die haben jetzt quasi die Regeln für 2026 noch ein bisschen verschärft, eben wegen dieser Fälle, die du in der Folge angesprochen hast, Anfang 2025, als wir drüber gesprochen haben, wo es dann eben auch so ein bisschen Unfällen gekommen ist, wo die Polizei dann auf dem Gelände vor Ort war. Seitdem herrscht dort quasi striktes Durchsetzen der Verkehrsregeln, es gibt Helmpflicht, man darf nicht mehr betrunken fahren, wird sehr, sehr drauf geachtet. Aber das ist quasi so das erste große Ding im Jahr, wo man wirklich auch selber hinfahren kann. Und wir hatten natürlich über die Tee gesprochen, wir haben über Macau gesprochen, was natürlich wieder sehr, sehr weit weg ist. Aber was wir natürlich auch vor der Tür haben, ist so dieses MotoGP-Ding. Da kann man natürlich an den Sachsenring fahren. Und ist aber eher so ein Klassiker. Und wir haben natürlich über die 24 Stunden von Le Mans gesprochen. Und wenn man da Bock drauf hat, da bringe ich euch jetzt mal nur das Datum mit. Vom 17. bis 19. April, also auch relativ früh im Jahr, findet das 2026 in Le Mans statt. Und ist auf jeden Fall eines der prestigeträchtigsten und spektakulärsten Events, die man sich anschauen kann. Muss man mal erlebt haben. Die ganzen Franzosen drehen da einfach mega durch. Jan hat es ja quasi in einer der Folgen schon mal angesprochen. Aber das ist natürlich A, relativ weit weg und B, man kann nicht selber fahren. Also diejenigen, die wirklich dort die Option hätten, selber hier zuhören und selber mitzufahren, die sind natürlich schon aus einem ganz anderen Holz geschnitzt und das trifft nicht auf die meisten zu. Ich habe aber noch ein anderes 24-Stunden-Rennen entdeckt, was in Deutschland liegt, sicher mega spektakulär zum Zuschauen ist und vielleicht sogar die Möglichkeit besteht, selber dran teilzunehmen. Das ist leider ein bisschen später im Jahr, aber mit Sicherheit ein Reisewert, denn Ende August, nach der Getreideernte, auf einem Stoppelfeld bei Hahnstedt 2 findet statt das 24-Stunden-Rollerrennen von Hahnstedt. Gibt es jetzt auch schon seit 2010 und da wird auf einer 3 Meter breiten und 1 Kilometer langen Rundstrecke gefahren. Teams sind, wie gesagt, damit Rollern zugelassen und das ist wirklich eine ganz, ganz wilde Geschichte. Ich habe mir das auch mal so ein bisschen videomäßig angeschaut. Also auf jeden Fall auch ein Event und weil du ja vorhin dieses ich würde gerne mal ein Rennen fahren angesprochen hast, wäre das natürlich auch noch eine Option, sich durch ein 24-Stunden-Rennen auf einem Stoppelacker zu quälen. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wo Hahnstedt 2 liegt, Hahnstedt, das ist bei Uelzen, also im nördlichsten Norddeutschland. Klar, macht Sinn. Was macht man, wenn man dort ein Stoppelfeld abgeerntet hat, ne, und da Korn getrunken ist? Man überlegt natürlich, wo macht man das nächste Rennen? Machen wir ein 24-Stunden-Rollerrennen. Also eine ganz, ganz wilde Geschichte. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert und das hat auf jeden Fall so Community-Event-Charakter, würde ich sagen. Vielleicht ist ja sogar bei uns der oder die ein oder andere dabei, die jetzt sagt, hey, geil, Roller habe ich noch zu Hause, dann machen wir doch ein Rollerrennteam auf und fahren da 24 Stunden die 1-Kilometer-Strecke im Kreis. Also, fände ich eine wilde Geschichte.
Wollte gerade sagen, das müssen wir uns echt nochmal überlegen, weil das ist ja auch nicht ganz so kostenintensiv. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du da, auch wenn es 24 Stunden sind, 3 Satz Slicks verbrennst mit so einem Roller. Das wäre ja was sich tatsächlich vielleicht umsetzen lässt. Wer sagt, hey, ich habe Bock, euch zwei da fahren zu sehen und ich habe irgendwie noch zu viel Kohle über. So viel braucht es dann wahrscheinlich gar nicht. Wir machen da auch irgendwie ein Gasgeflüster, gesponsertes Team. Wäre auf jeden Fall was. Den Medienwert stellen wir euch natürlich zur Verfügung. Könnte ich mir gut vorstellen, was mich daran ultra ärgert. Ich habe ja in Lüneburg dann eine Teilzeit studiert. Das ist gar nicht so weit entfernt von Uelzen, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das hätte ich mir auf jeden Fall mal reinziehen müssen. Mist.
Ja, also ich kannte es auch nicht, habe aber, während ich jetzt recherchiert habe, so nach diesen 24-Stunden-Rennen, ist mir das wieder aufgefallen und da ist mir aufgefallen, auch unter anderem, dass Carsten Bartschat, der kommt da aus der Ecke, Bikeshop Lüchow, den kenne ich auch aus dem IDM-Rahmen, auch ein Illustra-Zeitgenosse und der fährt da regelmäßig mit und der hat mir auch unter anderem mal von diesem Rennen erzählt und er meinte, was halt natürlich dort richtig, richtig wild ist, wenn du dort auf dem Stoppelacker fährst, ne, mit diesen zusammengeschusterten Mopeds, das ist halt nicht... Also 24 Stunden Rennfahren ist ja per se immer anstrengend. Ne? Du fährst im Dunkeln, du fährst bei Tageslicht, du fährst einfach Tag und Nacht, ne? Schläfst kaum. Aber er hat gesagt, du ackerst natürlich da Offroad. Das heißt, das schlägt dir halt einfach, also das ist nochmal viel, viel anstrengender, weil du ja quasi durchgeschüttelt wirst die ganze Zeit. Ne? Du, er meinte, ja. du hast Blasen, dass es kracht, du spürst deine Hände nicht mehr, weil es halt einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, sowas auf losem und buckligem Untergrund zu fahren. Also das vielleicht auch so als gleiche kleine Warnung, wer jetzt denkt, oh geil, Rollerrennen im Kreis, eine geile Geschichte. Also überlegt es euch zweimal, aber ist mit Sicherheit ein Riesending. Dann machen wir noch einen Sprung zurück zum Road Racing. Ne? Wir hatten ja das Thema TT, auch hier, wie bei einem Beispiel von dir mit dieser Panamerika oder quasi nach Kapstadt, das ist ja mit großem Aufwand verbunden. Du brauchst viel Zeit. TT-Rennwoche sind 5 Tage, beziehungsweise ja, von Sonntag bis Sonntag 7 Tage. Du hast eine Woche Trainingswoche. Da brauchst du dir natürlich ein bisschen Urlaub, um da hinzukommen. Und du hast natürlich auch das Problem, dass es weit weg ist. Ne? Du musst ja da hinkommen, Unterkünfte sind schwierig, Weg ist teuer, also auch nicht ganz so einfach. Wer aber, und ein Teil unserer Gasgeflüster-Community hat das auch schon mal gemacht, so diesen Road-Racing-Spirit mal erleben möchte, und zwar ähnlich wie er auf der Isle of Man ist. Ne? Es gibt ja quasi die IRRC, die fahren in Hengelo und in Froburg und in Chimay, wo das ja alles zwar auf öffentlichen Straßen passiert, aber nicht diesen krassen Wir-fahren-durch-Ortschaften-Charakter hat, dem sei an dieser Stelle nochmal ganz warm ans Herz gelegt, das Event in Hošice. Da gibt es 2 Veranstaltungen. Das liegt in Tschechien. Ich habe nochmal geguckt, das ist ungefähr 200 Kilometer südöstlich von Dresden. Also vor allem für diejenigen, die da im bayerischen oder ostdeutschen Raum wohnen, ist es einigermaßen gut zu erreichen. Gibt es 2 Veranstaltungen, und zwar einmal das 300 Kurven von Gustav Havel oder Gustav Havler. Das ist Anfang Mai in Hošice. Und es gibt die Czech TT, da steckt quasi das TT-Thema schon mit drin. Die ist immer im August, da steht der Termin noch nicht fest. Also die Veranstaltung jedes Jahr dort vor Ort, und ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich war mehrfach dort. Es ist super spektakulär. Man kann sich sehr gut um die Strecke drumherum bewegen, was auch auf der Isle of Man nicht so möglich ist, weil es natürlich deutlich größer ist. Du hast Ortspassagen, du hast Waldpassagen, du hast mega gutes tschechisches Bier, super herzhafte Küche, mega nette Leute. Du kannst dort vor Ort campen, da gibt es genug Möglichkeiten. Also man kommt relativ einfach hin, es ist eine günstige Geschichte. Es gibt spektakulären Motorsport, du hast auch deutsche Teilnehmer dort immer mit vor Ort. Wie Stichwort David Datzer, der ja auch hier schon im Podcast gewesen ist. Und einfach in der Regel, weil es ja so recht kontinental gelegen ist, auch immer gutes Wetter. Also ich hatte dort immer zwischen 25 und 30 Grad, es hat nie geregnet, wenn ich dort war. Also eine ganz, ganz sichere Bank. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und jetzt haben wir so ein bisschen über die Veranstaltung gesprochen, aber für diejenigen und für dich vielleicht auch, ne, vielleicht auch so als Inspiration, ne, was man denn alles machen kann, wenn man hier im Nahfeld unterwegs ist und nicht auf der Veranstaltung ist, sondern wirklich selber fahren. Habe ich auch noch ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht so ein bisschen unerwartet auch sind, weil wir jetzt ja zum Beispiel für dieses Enduro-Thema immer nach Bosnien gefahren sind. Ne? Wir haben ja jetzt auch unsere Reise-Enduros eingepackt, um nach Bosnien zu fahren und dort auf dem Weg unter adäquaten Bedingungen die Mopeds auch so ein bisschen zu bewegen. Ne? Weil es ist ja nicht so einfach, in Deutschland Offroad zu fahren. Und ich weiß aber auch, dass ich irgendwie Bock hätte, das hier im Nahfeld mal zu machen. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die in diesem Kontext unterwegs sind. Und wir hatten vor kurzem auch drüber gesprochen, deswegen erstmal wieder die Frage an dich. Hast du eine Idee oder eine Ahnung, wo man sowas eventuell in Deutschland machen könnte? Kleiner Hinweis noch, wir hatten einen Gast hier, der Nico von,
da erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur natürlich, du kannst ja mal solchen Trainingsgelände machen. Wir hatten ja auch den Bernd Thiemer da, der dann irgendwelche Flächen rausfindet, irgendwelche Steinbrüche. Ich hatte übrigens auch in Bosnien die Berliner Jungs kennengelernt, der eine davon echt wild unterwegs. Der war dann in Berlin irgendwo immer in einem Steinbruch fahren, wurde dann aber irgendwann auch so ein bisschen gesperrt, war auch nicht so ganz offiziell. Natürlich gibt es irgendwelche Motocross-Strecken, der ADAC hat dann da nebenbei noch so ein paar Übungshügel und so weiter. Aber so in dem Rahmen, wie du es jetzt wahrscheinlich meinst, fällt mir nichts ein.
Sehr schön. Dann habe ich ja genau das Richtige rausgesucht. Du hast natürlich recht mit Bernd Thiemer, der ja unter anderem seine Trainings anbietet. Der bietet aber auch an, Jetzt fange ich mit dem an, obwohl er eigentlich ganz unten auf der Liste steht. Es gibt nämlich deutlich mehr und spektakuläreres. Der bietet unter anderem an, auch im Allgäu und in Brandenburg, in Anführungsstrichen, so eine Art von Enduro-Wandern, wo du auf Strecken unterwegs bist, nicht nur in so einem abgesperrten Bereich, wie so einem Steinbruch oder in dem ehemaligen hier so Enduro-Park Hechling, dies, das, ne? Sondern wo du halt fahren tatsächlich kannst. Mit Bodensee-Option, also da im Allgäu-Straße ein bisschen Offroad, da hat man die Möglichkeit. Es gibt aber natürlich noch das Enduro-Action-Team. Zum einen, da war ich ja auch schon vor Ort, damals mit Ducati, was sehr, sehr spannend war, da im Lossertal, dort auf dem Gelände unterwegs, um so ein Enduro-Training zu machen. Die bieten aber zum Beispiel auch Touren durch Sachsen an. Also entweder im Nahfeld um die Location dort im Lossertal oder aber eben auch Enduro-Wandern durch Sachsen 4 Tage lang oder eine 2-Tagestour zum Beispiel von dem Ausgangspunkt im Lossertal nach Dresden. Das auch mit großem Offroad-Anteil, da kann man unterwegs sein und dort wirklich mal seine Reise-Enduro oder sein Adventure-Bike eben so bewegen, wie man das eigentlich im Idealfall sollte, also mit so einem Mix aus Straße und Offroad, das aber alles so auf diese Cruising- und Genusskilometer, also wirklich so dieses Enduro-Wandern, groß, keine großen Herausforderungen, man kann da wirklich entspannt fahren. Ähnliches, und jetzt komme ich zurück auf Nico, der Host von The Moto Social und Documentary, der heißt sein Instagram-Account, der ja so ein bisschen erzählt hat. Und der war unterwegs mit Ballarosso. Die bieten solche ähnlichen Geschichten an in Bayern. Also auch in Bayern gibt es die Möglichkeit, da geführte Enduro-Touren zu machen, Genusskilometer zu sammeln, mit Offroad, mit viel Offroad-Anteil und Reise-Enduro zu fahren. Wirklich mal von A nach B und nicht nur im Kreis in so einem Park. Und das tatsächlich, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, interessiert den einen oder anderen oder die eine oder andere ja auch, zu einem recht überschaubaren Preis. Da kosten 2 Tage geführt ab 190 Euro. Da kommen natürlich dann noch Verpflegung und Übernachtungskosten und Anreisen logischerweise noch mit dazu. Aber das finde ich halt echt einen stabilen Preis. Und der Hauptspot in Deutschland für solche Geschichten ist aber MacPom. Mecklenburg-Vorpommern ist eine Anlaufstation. Gibt es verschiedene Anbieter, die dort entweder mit so Soft-Enduro oder auch eben für... Läuft
der nicht auch der einzige TED-Teil in Deutschland lang? Irgendwie hatte ich das in
Erinnerung. Genau. Ein Teil des Trans-European Trail läuft durch Norddeutschland und eben auch durch MacPom. Das ist dadurch möglich, dass es in Mecklenburg-Vorpommern eben offizielle Straßen gibt, die einfach nicht asphaltiert sind. Wo, ich sag mal, kleinere Dorfstraßen oder Feldwege so als offizielle Straßen gelten, aber keine nicht Privatgelände sind und halt eben zum öffentlichen Straßenverkehr dazugehören oder zum öffentlichen Straßennetz, muss man ja sagen, dazugehören. Und es gibt dann einen Anbieter, den ich gefunden habe, mit dem schicken Namen Modder und Schmodder. Sehr norddeutsch, da hat die Geschichte schon drin. Und der Name da auch tatsächlich Programm. Die bieten nämlich so ein bisschen die roughere Variante an für diejenigen, die es so wirklich fliegen lassen wollen und das eben nicht nur in so einem Enduro-Park, sondern auch auf längerer Strecke. Da gibt es 3 Programmpunkte in Mecklenburg-Vorpommern. Einmal eine Einsteigertour und hier wird versprochen immer 70% Offroad, was ich schon sehr, sehr beachtlich finde. Und selbst die Offroad-Tour ist mit 2,5 Tagen und in Summe 400 Kilometern Fahrtstrecke eine ganz, ganz sportliche Ansage. Und das ist zwar die Einsteiger-Variante, der Anbieter schreibt auf der Seite aber auch, dass für diese Geschichte auf jeden Fall schon mal ein Enduro-Training absolviert werden sollte. Also man sollte das gemacht haben, wenn man da mitfahren will. Das ist nicht ganz so ohne. Da kann man davon ausgehen, dass es da wirklich auch ordentlich zur Sache geht. Für diejenigen, die da so ein bisschen versierter gehen, gibt es das MS500. Wie der Name schon sagt, sind es da 500 Kilometer, auch in 2,5 Tagen, für erfahrene Fahrerinnen und Fahrer. Wiederum 70% Offroad. Da geht die Geschichte dann aber schon ein bisschen flotter. Da gibt es dann nicht mehr so Stops an irgendwelchen Hindernissen oder etwas herausfordernden Stellen, da wird dann wirklich drüber gebügelt. Und für die ganz Hartgesottenen gibt es sogar eine Option, da wird im Rallye-Modus gefahren. Das ist dann, das MV steht wahrscheinlich für Mecklenburg-Vorpommern 1000, auch wiederum 70% Offroad-Anteil, 1000 Kilometer innerhalb von 3 Tagen und das eben für fitte Fahrer mit viel Kondition im Rallye-Modus. Also da ist wirklich für jeden was dabei und wie gesagt, das Spektakuläre, einfach in Deutschland möglich, auf öffentlichen Straßen, mit Sicherheit auch der ein oder andere Abstecher in Enduropark, um so ein bisschen Herausforderungen mit einzubauen. Ich habe Videos gesehen, unter anderem bei Jens Cook, die waren da unterwegs, die waren da in so einem Park unterwegs, wo sie mit den großen Dingern dann halt auch gesprungen sind und irgendwelche Wasserdurchfahrten und sowas hatten. Also schon alles dabei, was das Herz begehrt, wenn man so ein bisschen wilder fliegen lassen will und sein Enduro oder sein Reise-Enduro, sein Adventure-Bike so ein bisschen aktiver bewegen und eben so, wie es einfach auch geplant ist. Und jetzt zum Schluss habe ich noch was für dich vorbereitet. Ich hatte gespannt. Ja. Also, was mir in den letzten Wochen ist, ich habe so das Gefühl, es entwickelt sich zu, also ich habe 2 Dinge für dich vorbereitet. Punkt Nummer 1 ist
schön Weihnachten.
Ist eine Reiseoption. Mhm. Und da steige ich doch mal ein mit einer Frage. Und zwar möchte ich von dir wissen, ob du schon mal was von der ligurischen, und jetzt erstmal nicht googeln, von der ligurischen Grenzkammstraße gehört hast.
Ja.
Sag dir das da. Ja.
Habe ich schon, was weil denn? Mein Vater davon immer geträumt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch eine Schotterstraße und es geht ultra steil bergab. Das muss irgendwo in dem Bereich der Alpen sein, irgendwo zwischen Italien Richtung Frankreich rüber. Kann wahrscheinlich auch noch die Schweiz irgendwie streifen. Ich meine, es ist irgendwo dieses Segment. Liege ich damit richtig? Wie ist es?
Genau, da liegst du goldrichtig. Wir bewegen uns an der Grenze zwischen den französischen Seealpen und den Ligurischen Alpen in Italien. Und wie der Name schon sagt, ist die Ligurische Grenzkammstraße eine alte Militärstraße, die sich entlang der italienisch-französischen Grenze schlängelt. Heißt auch entweder Alta Via del Sale oder Route de Margoret. Margoret ist das, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen für die französischsprachigen unter uns. Und befindet sich ca. 45 Kilometer nordöstlich von Nizza, da eben im Grenzgebiet zu Italien. Wie gesagt, eine ehemalige Militärstraße. Und dort kannst du auf losem Untergrund fahren. Befahrbare Länge, loser Untergrund ca. 63 Kilometer, was halt schon eine richtig coole Geschichte ist. Und die Sache bewegt sich fast die ganze Zeit im, wie gesagt, alpinen Bereich über 2000 Meter Höhe über normal Null. Also wirklich in einem hohen Bereich. Und ich habe mir da auch so ein paar Bilder angeschaut. Pack mir ja auf jeden Fall auch gern mit rein. Da siehst du eben, wie die Straße wirklich so einspurig, teilweise auch aus dem Berg gesprengt ist. Ne? Du musst halt wirklich so aufpassen, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, kriegst du Motorradfahrer vielleicht noch vorbei. 2 Autos kommen eher schon nicht mehr aneinander vorbei. Wie gesagt, die ganze Sache auf losem Asphalt. Und was sich da quasi anschließt, wie gesagt, wir bewegen uns ja da in den Seealpen und den Ligurischen Alpen. Da gibt es den Tenderpass, der wohl zu einem der spektakulärsten Pässe in Europa oder in den Alpen überhaupt zählt. Auch teilweise unasphaltierte Straßen. Südrampe Richtung Frankreich, spektakulär, 46 Kehren. Wohl das mit spektakulärste, was es eben in Europa gibt. Und du hast dort eben parallel oder zusätzlich zu diesem Thema der spektakulären Route, auch weil es ja eine ehemalige Militärstraße ist, immer wieder in Anführungsstrichen Sehenswürdigkeiten wie ehemalige Militärposten und Fore, die halt in den teilweise 18., 19. Jahrhundert, nee, 19., Anfang 20. Jahrhundert gebaut wurden. Also eine super spannende Adresse. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Punkt. Ne? Warum ist das interessant für dich? Weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, von München da auf einigermaßen attraktiven Wege hinzufahren. Ne? Du fährst halt mehr oder minder durch die Alpen, kannst da quasi dann an die Mittelmeerküste fahren und da Nizza besuchen oder nach Turin in Italien fahren und hast da den Weg schon als echtes Highlight und eben dann auch noch die Möglichkeit, dort eine der spektakulärsten Passstraßen in den Alpen zu fahren und zu erleben und eben auch wieder mit diesem, ja, wir fahren halt nicht nur Pässe im herkömmlichen Sinne, ne, auf Asphalt hoch und runter, sondern mit spektakuläre Aussicht, losem Asphalt, wo du halt auch so ein bisschen so diesen Enduro-Charakter mit drin hast. Und es wird auch empfohlen, dass man da so ein bisschen Vorkenntnisse haben soll, wenn man das fährt, einfach weil es ja doch eine gewisse Herausforderung auch in Anführungsstrichen mit sich bringt. Mal abgesehen von den Wetterbedingungen in der Höhe.
Natürlich. Jetzt bin ich total überrascht, weil ich jetzt gerade parallel in Google Maps Ligurische Grenzkammstraße eingegeben habe, um mal zu schauen, wie viele Kilometer es dorthin sind von München. Wenn du einfach nur wirklich Ligurische Grenzkammstraße eingibst, nichts weiter und einfach auf Enter hackst, kommst du raus bei Markus Golletz Fotoservice in Hannover. Also, da wären wir wieder beim Marketing. Ey, weiß nicht, ob das so deine Keywords sind, die du nutzen solltest, lieber Markus. Mich hast du jetzt auf jeden Fall schon mal einen Fotoservice. Nebendran ist aber auch der Motorradreiseführer.de. Vielleicht ist das die Adresse, die zielen sollte. Aber spannendes Ding. Ja, Michel, und ich meine, da bist du natürlich gerne herzlich eingeladen. Wenn du die 100% statt der 80% nehmen willst, kommst du mit dem Moped nächstes Jahr zu mir nach München. Und dann machen wir uns von dort gemeinsam auf den Weg auf die Ligurische Grenzkammstraße. Wäre auf jeden Fall, jetzt wo du sagst, auf jeden Fall schon nochmal ein geiles Ding. Ich habe die Bilder dazu auch gerade gesehen und das ist ja wirklich einfach herrlich.
Das ist schon richtig wild, ne?
Ja.
So, also das, ich habe noch andere Dinge vorbereitet. Wir hatten ja über die Fahrt ans Meer gesprochen. Da habe ich ein paar Sachen noch rausgeholt. Das wird jetzt hier aber den Rahmen sprengen, weil wir sind ja schon wieder weit über unsere Grenze und ich hatte ja aber angedeutet, ich habe jetzt zwei Sachen für dich vorbereitet. Zwei Punkte und jetzt kommen wir auch nicht nur zu dir, sondern all das, was ich jetzt hier quasi erzählt habe und was ich mitgebracht habe, ist natürlich auch für unsere Community da. An der Stelle auch schon mal der Aufruf an euch, wenn ihr in dieser Art und Weise schon unterwegs gewesen seid. Wenn ihr Tipps habt, ne, die wir hier vielleicht irgendwie einbauen sollen, so für die nächste Sendung, lasst es uns gern wissen. Teilt eure Erfahrungen und vielleicht auch Tipps und Hinweise, die wir jetzt hier nicht mit angesprochen haben. Es gibt ja in Europa sehr, sehr viel zu erreichen. Stichwort Fahrt ans Meer, da kommen wir aber mit Sicherheit nochmal drauf. Und wenn ihr da Geheimtipps habt, die vielleicht auch irgendwie im Nahfeld sind, ne? Also wo man jetzt nicht eine Woche Urlaub braucht, um was Spektakuläres mit dem Motorrad zu erreichen, lasst uns das gerne wissen, auch in alle Himmelsrichtungen, ne? Unsere Community sitzt ja quasi von Deutschland, Österreich, Schweiz, alles was deutschsprachig ist, überall und freut sich da mit Sicherheit über Tipps und Community, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich jetzt bis zum Schluss aufgehoben habe. Es gibt natürlich in Deutschland noch eine Adresse, die ganz, ganz oben bei ganz, ganz vielen steht und vielleicht ja auch was für unsere Community ist, Community-Event ist. Und auch hier wieder habe ich einen kleinen Textbeistand mitgebracht. Und Jan, jetzt bist du wieder in der Raterolle. Sie wird geliebt, verehrt, zuweilen aber auch gefürchtet. Keine andere Rennstrecke hat ein solches Suchtpotenzial und keine verlangt mehr von Mensch und Maschine. Die über 20 Kilometer lange Berg- und Talbahn gilt als die anspruchsvollste und härteste Rennstrecke der Welt. Ihren legendären Ruf genießt sie also keineswegs umsonst. Jan, wovon sprechen wir gerade?
Nürburgring Nordschleife.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich was ich noch auf der Bucketlist habe, was ich noch nicht gemacht habe. Ich bin noch nie auf der Nürburgring-Nordschleife gefahren. Ich war auch noch nicht auf dem Nürburgring-Compricos. Aber das ist tatsächlich was bei mir noch auf der Liste steht, habe ich jetzt zum Schluss wirklich aufgehoben. Daher erstmal die Frage an dich, wie sieht's bei dir aus? Wäre das was dich reizen würde? Wäre das ein Punkt? Oh, ich sehe schon. Jan verzieht das Gesicht. Also jetzt bin ich ja schwer überrascht.
So, ich weiß nicht. Im Endeffekt würde ich es machen. Ich glaube, steht aber bei mir nicht ganz oben auf der Liste, weil ich einfach sagen muss, das ist bestimmt sensationell, da lang zu fahren. Aber so ein bisschen muss ich sagen, brennt es nicht unter den Fingernägeln, weil ich den Use Case für mich nicht so richtig sehe. Es ist eine Rennstrecke. Ich muss aber sagen, ich werde halt irgendwie immer mit angezogener Handbremse unterwegs, weil ich da einfach krass Respekt vor hätte. Du hast keine Auslaufzonen, du hast keinen Raum für Fehler, du hast wilde Curbs, du hast wilde Bodenwellen da drin, du hast teilweise einen beschissenen Asphalt, so alles, was ich sozusagen mitgesehen habe. Eigentlich kenne ich den Nürburgring und insbesondere die Nordschleife eigentlich ja auch nur von den ganzen Crash-Compilations, die du auf YouTube und so weiter findest. Und dann kommt noch mein altes Wetterschicksal mit, das da reinspielt, das ja grundsätzlich eher Petrus über mir schweben habe, wie er gerade die Schleusen öffnet und die Eifel ja jetzt nicht gerade bekannt dafür ist, das Gebiet des ewigen Sonnenscheins zu sein. Also ist es so ein bisschen so, wenn wir was machen, ja, kennst mich, ich bin eh immer überall mit dabei, aber es ist bis dato nicht so das Ding gewesen, dass ich sage, boah, da muss ich unbedingt mal hin.
Schade, denn ich hätte jetzt im nächsten quasi den Vorschlag gebracht, das wäre natürlich noch eine Option für unser Gasgeflüster Rennstrecken-Event, was wir für 2026 planen. Es gibt ja diese, du hast es angesprochen, Crash Compilations. auch aus dem Motorradbereich, aber das ist ja jetzt ja nicht mehr erlaubt. Ne? Du darfst ja als Tourist nicht mehr, also es gibt nicht mehr Touristenfahrten für Motorradfahrer. Es gibt nur noch geführte Veranstaltungen. Von denen gibt es in Anführungsstrichen zwei, die ich jetzt gefunden habe. Einmal mit dem Motorrad-Action-Team Ende Juli und einmal mit Doc Scholl Mitte August. Und dort sind die einzigen Möglichkeiten aktuell zu fahren. Und weil es ja so eine herausfordernde Strecke ist, ist das natürlich zwar in verschiedenen Gruppen eingeteilt, aber es ist quasi immer geführtes Fahren. Also du
Na dann, Michael, immer count me in. Ich hatte dir, glaube ich, die Termine sogar schon mal zugeschickt. Das für alle da draußen. Wir sind in der Planung. Es ist nur einfach so, dass wir jetzt zwar gute Ideen irgendwie sammeln können und uns auch viele schon geschrieben haben, hey, lass doch dahin gehen, lass doch dahin gehen. Die Termine sind aber auf den Anbieterseiten noch nicht alle online. Manche haben es noch nicht. Und wir müssen einfach schauen, dass wir den Termin finden, der vor allem auch für uns passt. Das ist ja bekanntermaßen immer eine Herausforderung. Halten uns noch ein paar Optionen offen. Aber Michel, die beiden Daten, die du genannt hast, passen mir. Lass es machen. Lass mal da in die Gespräche gehen, schauen, ob da was geht. Offen bin ich dafür. Du kennst mich. Juli, August, da ist zumindest die Chance groß, dass der Regen nicht ganz kalt ist, sondern zumindest warm. Wäre schon mal eine Option für mich.
Okay, die Ende-Juli-Option, die ist bei mir schon raus. Ich habe das nämlich schon gecheckt, weil da tatsächlich ein IDM-Wochenende ist. Also da wird es bei mir nichts, aber eventuell diese Option im August eine Möglichkeit. Bevor wir das aber anstoßen, ich muss natürlich dazu sagen, ne, wir haben quasi eine große Strecke, es ist ein exklusives Event, es ist quasi alles mit geführtem Fahren. Das heißt, der finanzielle Aufwand, das zu machen, ist relativ hoch. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man so mit einem normalen Renntraining vergleichen kann. Ich glaube, der Tag kostet irgendwie 700 Euro, zwei Tage, glaube ich, sogar noch ein bisschen teurer. Daher würde ich sagen, ich starte jetzt hier auch mal wieder den Aufruf in die Community. Lasst uns doch mal wissen, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr sagt, nee, wenn, dann wollen wir schon ein richtiges Rennstreckentraining, auch logischerweise mit unterschiedlichen Gruppen eingeteilt, aber auch wo man halt quasi mal frei im Kreis fahren kann und sich so ein bisschen austoben und eventuell auch was etwas günstiger ist. Ne? Also normales Renntraining, da liegt man dann vielleicht so bei 500 bis 600 Euro für zwei Tage. Das ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, das mal zu machen. Vielleicht ja, wie gesagt, hier in diesem Gasgeflüster-Community-Rahmen. Und falls genug Leute zusammenkommen, wäre das natürlich eine Option. Also lasst es uns gerne wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Einmal Nürburgring, Nordschleife, gibt es nicht so oft die Möglichkeiten. Und gehört für mich, wie gesagt, auf jeden Fall auf die Bucketlist an einer der oberen Stellen. Wenn es bei euch auch so ist, meldet euch bei uns, so rum natürlich, und gebt Bescheid. Und damit bin ich, mal abgesehen von den längeren Touren, die ich mir rausgesucht habe, am Ende meiner kleinen Empfehlungsfolge für 2026. Ich denke, der Zeitpunkt ist gut. Ich habe das ja auch mitbekommen. Die Community sucht ja schon jetzt fleißig nach Terminen für eigene Events, die unabhängig von den Gasgeflüster-Events passieren sollen. Und ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Inspiration geben, entweder für eine gemeinschaftliche Ausfahrt oder auch für ein Solo-Event. Und Jan, jetzt haben wir so ein bisschen uns ausgetauscht. Ich habe sehr viel erzählt und hoffe, ich habe dir so ein bisschen Inspiration gegeben. Und deswegen auch zu Schluss jetzt nochmal die Frage zu dir zurück. Wie hat sich das denn jetzt bei dir entwickelt? Ist irgendwas dabei, was dich richtig getriggert hat? Ist dir vielleicht irgendwie so noch was anderes in den Kopf gekommen, wo du sagst, boah, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, das hast du nicht gesagt, aber das fiel mir jetzt ein, das will ich unbedingt nochmal machen?
Du weißt ganz genau, worüber wir nicht gesprochen haben, und das steht ganz oben auf der Bucketlist, um hier nochmal den Cliffhanger aufzuhängen. Und da muss ich dem Michel nochmal ein bisschen auf den Sack gehen. Martin, Grüße gehen raus. Und das andere Thema ist, diese ligurische Grenzkampfstraße, damit hast du mich jetzt nochmal. Auch krass, mein Vater wird sich ins Fäustchen lachen und gleichzeitig cremen. Der wollte da immer lang und ich dann immer gesagt so, nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt habe ich ja von ihm auch noch eine kleine Mini-GS in Österreich rumstehen, die ich mir dann leihen würde. Die wäre natürlich perfekt dafür, hat auch schon die Stollenbereifung drauf. Und natürlich diese ganzen anderen Veranstaltungen sind cool. Bloß jetzt auch dieses 24-Stunden-Roller-Ding, das wäre schon ganz geil, aber da jetzt sozusagen nur als Zuschauer hinzufahren, ist mir von München ein bisschen weit. Wenn wir das zusammen machen, wieder was anderes. Ja, und am Ende des Tages, alles, was du genannt hast, hat mit Moped zu tun. Moped ist geil, hätte ich schon Bock drauf. Das Problem ist bloß immer, die Zeit ist leider knapp, das Geld ist auch nicht immer da. Aber auf jeden Fall viele Inspiration für mich. Ich hoffe für euch da draußen auch. Und damit können wir diese Folge Gasgeflüster abschließen. Alter, wir hauen im Moment aber auch mal raus. Schon wieder über 80 Minuten. Sensationell. Keine Minute davon langweilig gewesen. Ich hoffe für euch da draußen auch. Michel, es war mir wie immer ein Fest. Jetzt habe ich hier einfach die Abmoderation übernommen. Bleibt uns gewogen, abonniert den Newsletter, schaut in die Shownotes rein, da ist auch der Link zum Shop. Und wie gesagt, den Beanie gibt's ab jetzt sofort auch. Ich werde mir da auch mal gleich noch einen bestellen. Michel, bis nächste Woche.
Einen Punkt habe ich noch. Es gibt nicht nur den Beanie kurzfristig, nicht reduziert, sondern, wie sagt man?
Im Angebot.
Auch nicht limitiert, sondern, nein, es gibt kein Angebot für den Beanie.
Zeitlich
sondern
limitiert.
Zeitlich limitiert, danke. Heute hängt es aber wirklich bei mir geistig. Wie gesagt, die Ruhe tut mir nicht gut. Mein Geist braucht mehr Jogging. Ich muss wieder körperlich aktiv werden. Also, nicht nur den Beanie, sondern wir haben auch eine gasgefüllte Kaffeetasse. Könnt auch Glühwein reinführen. Passend jetzt zu unserer Zeit. Ist ja vor Weihnachten. Auch die nur zeitlich limitiert. Für 4 Wochen. Schaut im Shop vorbei. Kleine Angebotsaktion gibt es auch noch. Und jetzt bin ich raus. Danke, Jan. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Das mache ich auch so direkt. Da waren wir dann ja Medien.
Aber wir haben gar nicht über Themen gesprochen. Also ich habe so 3-4 kurze News, aber du hast irgendwas Größeres vorbereitet.
Ja, das würde ich sagen. Das machen wir jetzt einfach auch. Das ist wunderbar. Hallo?